Hi Lukas, ne?
Hey Niklas, ne? Ich bin niemand, aber ich bin auch wir alle.
Alter, was laberst du?
Ach so, ich dachte, du wärst auf dem Laufenden, was die Wyatt Six angeht und so. Mal nix.
Du willst direkt so damit rein? Okay.
Nee, müssen wir ja nicht. Ja. Ist okay, wir können auch nochmal von vorne anfangen. Hey Niklas.
Hi Lukas, ne?
Na, schön, dass du wieder gesund bist.
Ja, danke. Finde ich auch. Ja. Finde ich gut. Schön, dass du wieder da bist aus dem Urlaub. Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Entschuldigung dafür, dass ihr uns zwei Wochen nicht gehört habt.
Ja.
Lukas und ich haben uns wirklich exakt verpasst. So, ich war irgendwie eine Woche krank mit Corona. Lukas war dann im Urlaub und ich war an dem Tag wieder negativ, wo Lukas gestartet ist.
So ist
das. Heißt, wir konnten einfach zwei Wochen lang nichts aufnehmen, wie die Deppen, die wir sind.
Wir sind schade, ist viel passiert.
Ja, voll.
Aber gut, es läuft ja nicht weg.
Jetzt haben wir gerade über Bernie Sanders geredet, wer das nicht weiß, US-Senator, hat immer noch den Money in the Bank-Koffer, um eben Präsidentschafts-Run irgendwie einzucashen.
Ja, und die Gelegenheit ist günstig. Der aktuelle amtierende Champ ist schwach.
Ja,
Der Herausforderer dämlich.
Perfekte Delusional Heel.
Perfekte Situation eigentlich für Bernie.
Ohne Schall. Weak Babyface gegen Delusional Heel.
Ja.
Und jetzt kann Bernie da rein.
Eigentlich kann Bernie rein.
Fuck.
Let's see. Aber das ist heute nicht das Thema, gleichwohl es um Money in the Bank geht.
Gleichwohl. Wir müssen anstoßen. Ich habe aber nur Kaffee gerade.
Das ist okay. Stoß halt mit Kaffee an.
Cheers. Was trinkst du? Was trinkst du?
Das ist eine Paulaner Spezi. Die enthält auch Koffein.
Spezi gibt's von Paulaner.
Ja.
Okay.
Wild, oder?
Why not?
Ja, öfter mal was Neues.
Ah, so. Ja, dafür sind wir jetzt wieder hier. Es ist, boah, keine Ahnung, was heute ist. Unabhängigkeitstag in den USA, um wieder zu den USA zu kommen.
Ist das so? Ist 4th of July heute?
Ja.
Krass.
Ja. Aber was ist das jetzt hier? Donnerschwitz, oder?
Ja.
Geil. Ja, genau.
Ich dachte, du willst auf, ob das, also, dass ich 4th of July übersetze. Julia die Vierte.
Nee, Julia von der Vier.
Auch gut.
Ist es ja eigentlich dann, oder?
Ja. Also,
July 1st. Ja, wobei, egal.
Ja. Der Viertgeborene von Julia. So. Ludwig Kaiser, viertgeborener Sohn von Julia Kaiser.
Von Julia Hart. Ja. Julia Hart ist Ludis Mutter.
Ja, was? Also es gibt tatsächlich aber jetzt so, ne? Ein paar Sachen sind vorgefallen in den letzten paar Wochen, seit wir nicht mehr sprachen.
Ja.
Es fühlt sich so an, als wäre es viel länger her, gemessen an den Ereignissen.
Massenmord unter anderem.
Ja, also wir haben natürlich ganz obviously Money in the Bank und wir werden das jetzt auch heute previewen, wie ihr das von uns gewohnt seid. Aber wir haben auch die Wyatt Six, wir haben auch den The Rise of the Kaiser.
Ja.
Ludwig ist on the run. Wir haben apropos on the run, Bron Breakker, aber gut, der taucht doch auf der Money in the Bank Card auf.
Falls ihr nicht gehört habt, wen Lukas gerade genannt hat namentlich. Bron Breakker! Ist da am Start, ja. Sorry, ja, du hast vielleicht genuschelt.
Ach so, ja. Ich habe nochmal deutlich gesprochen, in Bron Breakker Aussprachen gemessen. Unverständlich genuschelt.
Ich wollte es nur richtig stellen.
Ist völlig
falls
okay.
Was wäre.
Genau, wir haben das. Wir haben den Mord von CM Punk durch die großen Hände von Drew McIntyre und all das, was davor passiert ist.
Ja.
Und wir haben das Auseinanderbrechen von Judgment Day.
Wow. Ja, das hört sich so final an, wie du das sagst.
Ja, also das Vermeintliche. Meine Güte, muss ich überall ein Adjektiv vormachen.
Ich sag mal,
bin ich eine Bildschlagzeile?
Im Prinzip bist du eine Bildschlagzeile, weil du gesagt hast, die sind schon auseinandergebrochen.
Das ist richtig.
Es gibt kleine Risse im Fundament.
Okay.
Im purpurenden Fundament. Fundament vor allem.
Und in die
Firmament.
Und man weiß nicht genau, wer seinen Penis in diese Risse im Fundament drin hat.
Man weiß nur, wer den Penis reingesteckt hat, und das war Liv Morgan. Wessen Penis müssen wir klären?
Ja,
müssen wir klären.
Es bleibt zu klären.
Ja.
Genau, also das so unter anderem.
Genau.
Ja.
Aber das Größte und Heftigste war halt eben dieses Wyatt Six Debüt, so, ne?
Und wir haben noch nicht mal davon gesprochen, dass die Bloodline, die Neuinkarnation der Bloodline jetzt ihren offiziellen Tribal Chief ernannt hat und dabei den Wise Man getötet.
auch tot. Wie viele Leute sind ermordet worden?
Es ist einfach keine gute Zeit, um bei WWE zu arbeiten gerade.
Alter.
Kayfabe gesprochen.
Stimmt in anderer Hinsicht schon.
Ja, wahrscheinlich schon. Also es ist schon ein bisschen was los. Aber ja, es geht auch viel über Leichen gerade.
Paul freaking Heyman hat eine Shield-Bomb durchs Pult gefressen. Mhm. Was?
Ey, das eine Shield-Bomb ist. Aber gut, okay, dazu müssen wir noch kommen. Um Himmels Willen.
Ja, ist kein Zufall, ne? Dass es eine Shield-Bomb war.
Spiel mit den Zwischentönen ist natürlich... Kommunikation über Gesten wird heute auf jeden Fall ein zwischenzeitliches Thema sein. Heieiei. Womit wollen wir anfangen?
Ja, das ist die Frage. Ne? Wir können halt erst diesen ganzen Kram rausfressen, über den wir gerade geredet haben, oder wir machen halt diese Money in the Bank Preview jetzt erstmal.
Das ist fantastisch, wie du die möglichen Optionen auf den Tisch gebracht hast. Es gibt noch eine dritte, und zwar völlig wahllos und willkürlich das abwechselnd zu machen, sodass uns niemand mehr folgen kann. Ich würde die letzte aber am ehesten ausschließen wollen.
Ja, da du heute ja auch bekanntlich nuschelst, wird es dann noch schwieriger für die Leute zuzuhören.
Braunbrecker!
Deswegen, vielleicht mal erst die Money in the Bank Preview, wie es in der Headline steht.
Ja.
Und dann den Rest so entspannt, dann bin ich auch wieder bei Bier. Vielleicht bin ich dann auch weniger aggressiv als bei den letzten Malen, wenn ich dann wieder Bier trinke gleich.
Ja, stimmt. Eine Preview kriege ich eher mit deinem Kaffeegehirn hin als so ein freies Gespräch.
Ja.
Das gibt uns vor allem die Option, uns später dann Richtung Sofa zu verschieben, wenn wir noch so locker wegtalken.
Gute Idee.
Ja. Können wir sehen. Okay, cool.
Geil, da gehen wir rein.
Gehen wir rein.
Oh, ich wollte noch irgendwas erzählen.
Ja. Mach doch.
Nee, ich weiß echt nicht mehr was.
Ach so. Also
es kann nicht viel aus meinem Leben oder so sein, weil ich hatte nicht viel Leben. Wegen Corona.
Aber das klingt sehr traurig. Aber du bist eine Woche gesund.
Ja, ich war auch eine Woche wieder gesund. Ja, wobei, ich bin aber immer noch so ein bisschen, also weak, einfach so.
Gesund ist auch relativ, natürlich.
Nee, ich komme gerade nicht drauf, keine Ahnung.
Weiß Schade.
Nicht. Ja, aber ja. Es fällt mir gleich ein, dann erzähle ich es einfach kontextlos.
Ich könnte dir auch irgendwelche Fragen stellen. Wir können auch eine Schnellfragerunde machen. Ah nee, wir brauchen Fragen von anderen Leuten.
Das erinnert mich wiederum daran, dass wir in diesem Monat 6 Jahre alt werden.
Gut.
Also dieser Podcast.
Ja.
Machen wir ein Q&A-Ding?
Ja, selbstverständlich.
Geil. Wir wurden letztens auch von jemanden, ich glaube mehreren Leuten, darauf hingewiesen, dass wir das machen sollen.
Outgecalled geradezu.
Ja.
Wollen wir das hier schon als Ankündigung verstehen? Dafür wollen wir einfach in der Woche nach Money in the Bank unser beliebtes Umfragegerät anwerfen.
Es ist halt noch ein bisschen früh, ne? Also wir
das
haben noch
richtig.
3 Wochen bis zum Geburtstag.
Aber wir können das ja schon mal anwerfen und Leute dann wiederholt daran erinnern.
Oh, meinst du?
Ja, könnte ich mir vorstellen.
So eine Money in the Bank Preview wird viel gehört, vor allem jetzt nach dieser Zeit. Ja, machen wir.
Ja,
okay, lass machen. Okay, komm. Hey.
Also. Ja. Ne? Werf die Gehirne an.
Aber muss ich dann auch schon irgendwie morgen oder so ein Post dazu
raushauen? Nee, nach Money in the Bank.
Okay,
nächste Woche schmeißen wir das raus.
Alles klar.
Ja, aber hier habt ihr es schon mal gehört.
So.
Geil.
Ich gehe in den Preview-Modus.
Yes.
Bierdeckel, ne?
Ja. Wir haben einen Bierdeckel, genau. Wer uns bei Patreon unterstützt, kennt sie aus erster Hand.
Ja.
Auf der einen Seite ist das Schwitzkasten-Emblem abgebildet. Auf der anderen Seite eine Spezi und ein Bier. Und wir werden sie jetzt anstelle von Geld als Münzwurftool nutzen.
Emblem bedeutet Sinnbild, Symbol oder Wahrzeichen.
Das ist ein absolutes Wahrzeichen.
Passt.
Ja.
Symbol passt. Ja, wobei Symbol weniger. Wahrzeichen auf jeden Fall. Sinnbild. Doch, Sinnbild auch. Das sind Getränkeflaschen, natürlich.
Ja, ich finde, das passt.
Der Ölzweig ist das Emblem des Friedens.
Ja. Ja, Paulaner Spezi und Bier sind das Emblem dieses Podcasts. So. Cool.
Sorry, könnte, ich habe dich wüst unterbrochen.
Es könnte so eine wüste Variante von Radler sein, das zusammenzukippen. Weiß nicht, ob jemand das schon mal probiert hat. Klingt auf jeden Fall wild. So. Genau, also wir machen gleich so einen Münzwurf und der Gewinner des Münzwurfs darf das erste Match bestimmen, über das wir sprechen. Während aber der andere der erste ist, der sich zu diesem Match äußern und einen Tipp abgeben muss.
Und die Münze ist dieser Bierdeckel, ich werfe.
Ja. Du hast aber noch nicht gewählt, welche Seite wir nehmen und ich auch nicht. Insofern war dieser Wurf, der aber auch wirklich scheiße war, völlig hinfällig.
Ja.
Ja. Soll ich wählen oder willst du?
Wähl du, während in der Luft ist.
Cool. Getränke.
Hinter dir?
Getränke.
Okay. Lukas hat gewonnen, Lukas gibt.
Mhm.
Ich laber. Ich war eben bei einer Thai-Massage.
Krass.
Ja, kann ich dir nur empfehlen. Shoutout Tia. Also Tia heißt die Masseuse.
Ja. Einfach wie Thai, nur mit A und I vertauscht?
Nee, ohne H.
Ohne H.
Ohne H, ja.
Sie hatte eine Glatze.
Ja, ich lasse mich grundsätzlich nur von glatzköpfigen Frauen massieren.
Ja.
Ist so ein Ding, ich muss mal so einen Schwur abgeben mit 13 Jahren.
Verstehe ich.
Auf dem Friedhof in Finzelbeck. Ja, abgefahrener Shit.
Kann ich mir lebhaft vorstellen.
Weil auch so Leichen haben auch in Jahre und ich hatte das erste Mal so eine Leiche massiert. Ja, es ist wild gewesen damals in Finzelbeck.
Ja. Man könnte, wenn irgendjemand zu unserem Sechsjährigen irgendwas Tolles machen möchte, dann fände ich es schon interessant, alle Örtlichkeiten, die wir genannt haben, die relevant sein können. Dazu gehört die Pfalz, dazu gehört Finzelbeck, mal aufzulisten und sämtliche Legenden, die wir über diese verbreiten. Das ist ein bisschen Arbeit bei bald, also über 250 Folgen, bald irgendwas Richtung 300. Ich weiß nicht, wo wir genau sind.
Ja.
Aber hey, wenn ihr nichts vorhabt und gerade zufällig eine Masterarbeit für irgendwas Medienwissenschaft schreibt oder so, ist bestimmt ein gutes Thema.
Das ist Geschichte, mein Lieber, nicht Medienwissenschaften. Hier geht's um Geschichte.
Auch das gern. ja, ich war übrigens auf Sardinien. Das ist toll da. Kann ich sehr empfehlen. Ist schön.
Jetzt habe ich Hunger auf Sardinen.
Ich hatte keine Sardinen auf Sardinien.
Ah, es kommt schon daher, oder?
Keine Ahnung.
Also der Begriff für diese Fische. Wahrscheinlich schwimmen die da viel rum.
Oder umgekehrt.
Hast du viele Sardinen im Meer gesehen?
Ich habe auf jeden Fall viele Fische gesehen, ja. Man musste halt wirklich nur so einen halben Meter ins Wasser rein und schon schwimmen da kleine Fischschwärmchen herum. Ja. Das ist total schön. Ja.
Huh.
Ja.
Ja, gute Zeit jetzt vor den Ferien, ne?
Ja, ja.
Okay.
So, kriege ich von hier eine gute Überleitung hin. Beginnen wir doch vielleicht einfach mit Sami Zayn, der seinen Intercontinental-Title verteidigt gegen
Braun Breaker! Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Doch, das wolltest du.
Ja, ich wollte dich unterbrechen. Ja.
Das ist Lüge. Ja.
Ja. Geil.
Ja. Der junge Braun ist auf dem Aufstieg-Dings. On a run, könnte man sagen.
Bertolt Brecker ist wirklich... ist,
ja. Oh Gott.
Ist on fire, kann ich nicht anders sagen. Also wenn ich mir hätte ausdenken dürfen, wie man Braun Brecker ins Main-Roster bringt, dann hätte ich diesen Weg gewählt. Den man jetzt genommen hat mit
Den
Brecker.
Weg um den Ring herum.
Den so. Weg um den Ring herum, den Weg in die Parking Lot, um Ricochet einfach aus der Company zu ficken. Ja. So, ne? Also Ricochet hat, glaube ich, gerade keinen Vertrag und ist erstmal so raus. Denkbar, dass Braun Breaker ihn wirklich zur Tour verwiesen hat. Storyline-technisch. Ey, und jetzt hat er natürlich dann auch nach so ein paar Squash-Matches und nach so ein paar brutalen Attacken gegen sonst was für Leute, wirklich scheißegal wen, er ist einfach durchgemäht, ohne Rücksicht auf Verluste, hat er jetzt irgendwie den Anspruch, auch mal einen Titel zu nehmen so und geht auf Sami Zayn los, der ein perfekter Konterpart ist, weil Sami Zayn halt der Saubermann-Face ist so vom Herrn, beliebter Typ so. Muss ein bisschen aufpassen, weil Braun Breaker auch ziemlich beliebt ist beim Publikum. Also diese ganzen, dieses Gebelle, so, das wird ja auch immer wieder gebracht vom Publikum, wenn Braun Breaker halt was macht, weil Braun Breaker einfach cool ist gerade.
Yep.
Dann ist es aber genau richtig, wieder Sami Zayn zu nehmen, weil Sami Zayn kannst du nicht überfacen. Also der böse Heel wird nie beliebter sein als Sami Zayn.
Überfacen gehört auch so ins Schwitzkastenlexikon.
Überfacen. Ist halt echt so, ne? Du hast halt so, keine Ahnung, du hast irgendwie Jey Uso, Sami Zayn und Cody Rhodes. Da kannst du ruhig auch beliebte Heels gegenstellen, weil, mein Gott, so.
Was wollen die machen?
Ja. Ja. Ja, deswegen eigentlich eine gute Paarung. Ist recht kurzfristig angesetzt. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel sonst was für eine Geschichte drumherum. Muss auch nicht sein. Das ist einfach nur ein junger Typ mit Ambitionen, der jetzt hier was reißen will, der krass ist. Und der geht gegen den Veteran Sami Zayn, der Breaker hier das erste richtige One-on-One bei einem PLE serviert. Bei Money in the Bank, das ist geil für Breaker. Das macht Spaß, sich anzugucken. Braun Breaker hat hier aber noch nichts zu gewinnen für mich. Sami Zayn verteidigt.
Das ist... Irgendwie irgendwie spektakulär, finde ich, wenn man das so sagt. Hm. Weil ich mir zu diesem Zeitpunkt eine Niederlage von Bron Breakker in einem regulären Match mit halbwegs Bedeutung wie diesem, mhm, von einem theoretisch, und ich meine das wirklich bei allem Respekt, ich meine das wirklich sogar maximal anerkennend und positiv, so pinnbaren Champ wie Sami Zayn,
ja,
irgendwie fällt es mir schwer, mir das vorzustellen. Ja, ich halte dagegen. Ich halte dagegen, weil ich irgendwie diesen Run vom Bron Breakker mit Vollgas durch die Tür so geil finde und weil es sowas auch einfach nicht oft gibt, dass jemand so reinkommt, die Tür eintritt und einfach durchmarschiert, so. Und es ist dann, ich will den Titel nicht geringschätzen, weil Sami Zayn ist halt auch wirklich nicht irgendwer, so. Es ist ein unglaublich renommierter Wrestler. Das ist schon was, so wie die, der World Heavyweight Title, wie Damian Priest ihn trägt, ist jetzt vielleicht nicht das Glanz- und Glorie-Stück Leder mit irgendwelchen Metallplatten dran. Aber trotzdem, dennoch, so, ne? Also, die B-Titel von WWE, die sind auch was. Die sind durchaus auch was.
Gerade der hier, Gunther, hat den gemacht.
Genau.
Ne?
Vor allem dieser hier. So. Und ich fänd's irgendwie schon geil, wenn gerade so ein Typ wie Bron Breakker, also wirklich einfach mit Anlauf da durchrennt und den einfach mitnimmt und diesen Run damit dann fortsetzt. So richtig auf einer wöchentlichen Basis einfach Leute wegspieren, die ihm diesen Titel wegnehmen wollen und wieder nach Hause gehen. Ich finde diese Vorstellung halt so geil. Ich hab da derbe Bock drauf und WWE hat einfach das Roster dafür, um da reihenweise geile Leute durchzuballern.
Das stimmt.
Ich würde das wirklich gerne sehen. Es ist eigentlich zu früh, aber irgendwie auch nicht, weil Bron Breakker hat bei NXT gezeigt, dass er A, einen Titel tragen kann und dass er B, durchaus auch geiles Character-Work machen kann. So.
Ja, sein Promo-Game ist so stark geworden, ey.
Eben. Auch. Und seit er halt einfach dieser Hund einfach ist in dieser Inkarnation, so, traue ich dem eine Menge zu und ich glaube, das tun auch andere und deswegen, Sami Zayn ist so einer, dem bricht das überhaupt keinen Zacken aus der Krone, wenn er den Titel hier an jemanden, der einfach früher als gedacht vielleicht sogar ready dafür ist, seinen Gürtel abgibt, mit einem Schulterklopfen hinterher noch so, weil eins steht fest, Sami Zayn wird die Hölle aus diesem Typen sellen, und nicht, dass der das braucht, aber das wird geil, das wird richtig geil und ich halte einfach mal dagegen.
So. Mach das, finde ich geil.
Ich gebe ihm Braun.
Ich würde mich auch voll freuen, das wäre was Frisches so auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube halt einfach irgendwie, dass Bron Breakker diesen Titel gerade nicht braucht. Ich glaube, der soll erstmal weiterkommen über irgendwie so eine bestialische Hundescheiße, die er gerade so gut verkörpert. Ich meine, man muss mal, nur wenn der rauskommt allein so, ne, wie der sich trägt mittlerweile, das ist nochmal auch ein Riesenunterschied zu NXT-Zeiten, finde ich.
Ja.
Der hat so eine Sicherheit in seinem Charakter jetzt und dass er das im Ring abdecken kann, so ohne Frage, ne? Macht er stark. Ein bisschen wild manchmal, muss man gucken, so. Mhm. Hat er auch wilde Gegner zum Teil, und Sheamus und so. Geht nicht immer alles glatt, aber irgendwie kriegen sie es hin. Ich glaube, Breakker würde es gut tun, wenn er erstmal weiter mit seinem Charakter arbeitet und die Bürde des Titels dabei noch nicht hat. So, weißt du, dass er erstmal sich auf sich konzentrieren kann. So.
Das verstehe ich total. Vor allem, weil das halt auch so, also selbst wenn man den halt einfach zur Rede stellt, ne? Also wenn der auf so einen, keine Ahnung, Adam Pearce trifft oder auf einen Sami Zayn oder zum Ring kommt und halt was sagt. So andere Typen, die so inszeniert werden, bei denen ist es dann immer so ein bisschen sehr wackelig, jetzt redet er doof, aber der ist ja eloquent, der kann das ja dann auch. Ja. Der ist schon einfach ready. Ich check voll, was du meinst. Ich würde das auch gerne sehen. Gleichzeitig frage ich mich, okay, was willst du ihm denn als nächstes hinwerfen? So, weil Money in the Bank wäre sonst etwas. Da hätte ich ihn durchaus auch gerne gesehen. Mhm. In dem Match und mit dem Koffer. So, das wäre einfach der schnellste Money in the Bank Koffer seit langem.
Ja.
Das wäre schon geil gewesen. Und ich denke mir halt so, aber wenn du ihm das jetzt nicht gibst und ihn ein Championship-Match verlieren lässt, so relativ früh in seinem Run, wenn es nicht durch Eingreifen von irgendwem ist. So. Und das finde ich bei Sami Zayn als Champ irgendwie unwahrscheinlich.
Hier greift keiner ein.
Nee, eben. dann fühlt sich das auch irgendwie gebremst an. Und ja, das ist immer ein Test von, hält der Typ das Stand, hält seine Beliebtheit das Stand, hält sein Run das Stand, dem Stand, wenn das passiert. Aber ich glaube, also ich habe irgendwie bei ihm so das Gefühl, der hat das nicht nötig, der ist ready dafür, der kann das. Und man macht einfach nicht nochmal die LA Knight-Nummer und verpasst vielleicht den Moment, wo jemandem halt sowas mitzugeben, während er noch on the rise ist. So.
Voll okay, ja, voll legitim, ja. Absolut, ja.
Ja, ich mag das. Ich mag das einfach so. Ich fühle Braun hier. Gib ihm den.
Finde ich geil. Von der Narrative könnte man es vielleicht so erzählen, dass man Breaker durchdrehen lässt. Dass er dargestellt wird als der Typ, der einfach noch nicht professionell genug ist, der einfach nur wild ist und halt Gewalt will und dabei über die Stränge schlägt und dieses Match dann was selten geworden ist, aber was dann wirklich vielleicht einen Abbruch erfährt oder so. Referee-Stoppage oder sowas. Oder irgendwas, also ne, dass er wirklich durchdreht und vielleicht braucht Breaker dann irgendwie, keine Ahnung, kriegt er irgendwann einen Manager oder so, wenn Heyman wieder aufersteht als Untoter oder so. Keine Ahnung. Ja.
Ah.
Ja, was schauen. Ist auf jeden Fall spannend. Also ich finde spannend, dieses Match.
Voll. Tatsächlich, ja.
Hat man auch selten. Für so eine relativ kurz, über 3 Wochen, sage ich mal, aufgebaute Fehde.
Ja.
So eine Spannung zu erzeugen. Voll. Ja.
Aber mag ich. Gefällt mir sehr gut.
Ja.
Cool.
Ich stelle dir mal einfach 4 Toffifees hin. Das ist die Toffifee-Falle. Das habe ich letztes Mal auch gemacht. Da hat Lukas während des Podcasts zwischendurch mal frech in seinen Mund gesteckt.
Das stimmt.
Und dann konnte er eine Zeit lang nicht reden. Mal gucken, ob das wieder passiert. So, gebe ich dir ein Match.
Bitte.
5 haben wir Stand jetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, Freitag kommt auch keins mehr dazu. Kann ich mir nicht vorstellen.
Das spontan auch nicht. Zumindest nichts, was mich jucken würde.
Ja. Na komm. Oder?
Na?
Ja.
Ja.
Ja, los, komm. Lass erstmal. Ich gehe mal zum Six-Man-Tag-Match. Wir haben hier The Bad Bloodline. Bei Wikipedia steht Any 3 auf Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa und Jacob Fatu gegen ja die Face All-Stars Cody Rhodes, Randy Orton und Kevin Owens.
Tja. Die Gewinner des Popularity Polls.
Absolut, ey.
Ja.
Ja. Ja, Mann, und Jacob Fatu ist letzte Woche debütiert bei SmackDown, kam überraschend rein. Und ist völlig durchgedreht, hat einfach mal wirklich eben diese 3 genannten Leute alleine umgeflankt. Ne? Also Cody Rhodes, Randy Orton und Kevin Owens umgeflankt.
Ja. Yep.
Wie gefiel dir das?
Mm.
Ich hol mir mal gerade ein Bier.
Was passiert, wenn ich genau jetzt ein Toffifee nehmen würde? Das wäre hochgradig uncool und unprofessionell. Um deine Warnung an mich vorhin zu wiederholen, bitte nicht atmen, wenn du in die Küche gehst. Nick hat offensichtlich übertriebenen Stinkekäse in seinem Kühlschrank. Ich kann es nicht bezeugen, weil ich habe nicht geatmet.
Echt bitter da drin, wenn man da was rausholt, ey. Scheiße, ich habe mein Glas vergessen. Hier sind Weingläser neben mir.
Du könntest das Glas, in dem du jetzt Wasser hast, schnell ächzen. Oder das Wasser in deinen Kaffeebecher kippen.
Oder ich gieße mit dem Wasser die Blumen.
Oder das Wasser in eins der Weingläser kippen, weil das weniger Ort ist, Wasser aus einem Weinglas zu trinken, als Bier aus einem Weinglas.
Diese Lösung gefällt mir am besten.
So sei es.
Geil, okay. Danke. Perfekt, Alter.
Sehr gern. Ey, die erste Frage, und die ist, finde ich, für den Ausgang dieses Matches, also nahezu bestimmend, ist, wer tritt hier eigentlich an von den dreien?
Ja. Haben wir Tonga Loa schon mal gesehen in Action?
In einem Match bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
Ich glaube, in einem Multi-Match war er schon mal.
Das mag sein. Mhm. Wir haben ja auf jeden Fall gefühlt zum ersten Mal reden gehört jetzt bei der letzten SmackDown, als er acknowledgte.
Ja.
Ey, wie viel wollen wir auf die ganze Storyline jetzt schon einprügeln? Sparen wir uns das auf oder breiten wir das jetzt aus? Weil das ist lang, im Zweifelsfall, glaube ich, möglicherweise vielleicht.
Lass nachher machen.
Okay. So, also.
Ist lang, ja.
Ja, wirklich. Es kann weit gehen und ich freue mich drauf.
Ich werde 10 Minuten über Jacob Fatu reden, von daher, es wird lang.
Ja, das ist total in Ordnung. Warte.
Oh, ja. Tschüss.
Auf Dings, wo wir gerade...
Hölzernes Anstoßen.
Ja, das stimmt, nochmal. So, hier.
Muss aber im Glas liegen.
Auf Leati, Sika, Anoa'i. Letzte Woche verstorben.
Ja. Cheers. Sika, ja.
So, okay. Also wirklich, ich finde es total maßgeblich dafür, wie ich dieses Match tippen soll, wer von den dreien antritt. Weil wenn Jacob Fatu dabei ist, tippe ich Sieg, Bloodline. Safe, safe, safe. Wenn nicht, dann bin ich bin ich durchaus zu Gesprächen bereit. Ich sage jetzt einfach Folgendes: Wir gehen mal davon aus, dass die beiden Adoptivbrüder Hakus, Adoptivsöhne, einer ist Adoptivsohn und einer ist leiblicher Sohn, meine ich. Also Tamatonga und Tongaloa, dass die auf jeden Fall gesetzt sind, und ob der dritte Spot Solo Sikoa oder Jacob Fatu ist, weiß ich nicht. Das ist so mein, so denke ich, wird es passieren. Mhm, okay. Und ich, wenn ich Solo Sikoa bin, dann schicke ich Jacob Fatu da rein und chill draußen. So, und mach und gehe so richtig in mein Mafioso-Game.
Ja, ja.
So, aber egal, wie es ist. Ich mach das halt auch echt kurz jetzt. Cody Rhodes, Randy Orton und Kevin Owens sind wirklich nicht unbedingt die drei beliebtesten, aber drei der beliebtesten Dudes, die du da hinschmeißen kannst. Und vor allem sind es alles drei Dudes, die auch schon mit der Original Bloodline ihre Probleme hatten und die diese Version der Bloodline noch viel weniger abkönnen, weil sie außerdem, also neben der Tatsache, dass sie halt teilweise blutsverwandt sind, mit der Original Bloodline halt einfach, naja, von ihnen auch noch respektloserweise gering geschätzt werden, ja, ja. Als Emporkömmlinge, die sich noch gar nichts verdient haben. Und das sind genau die richtige Bewährungsprobe für die New Age Bloodline, um zu zeigen, wie gefährlich sie eigentlich sind. Es geht bei diesem Match eigentlich überhaupt nicht um Sieg oder Niederlage, es geht einfach nur um Töten. Deswegen, aber ich will schon richtig dringend, ehrlich gesagt, dass Solo Sikoas Inkarnation der Bloodline auch so kurz nach seiner Beanspruchung des Titels als Tribal Chief hier so richtig ein Exempel statuiert und halt diesen Cody Rhodes, der halt bei WrestleMania den anderen Tribal Chief besiegt hat, einfach niedermähen. Ich will, dass die Cody vor allem, Randy Orton und Kevin Owens, die sind halt einfach geiler Beifang, so, weil beide auch hochdekorierte Multi-Champs, einfach wegklatschen. Einfach, um ein Argument zu haben und diese Bloodline-Nummer halt weiter aufzublasen. Weil wenn Solo Sikoa eines soll, gerade mit dieser Bloodline-Inkarnation, dann diese We Want Roman-Chants noch lauter machen. Und die werden einfach noch lauter, wenn dieser Wichser Cody, Randy und Kevin besiegt.
Und Kevin. Cody, echt? Randy und Kevin, das ist irgendwie echt so eine 90er Jahre Pissband von 16-Jährigen.
Ja.
So eine Boyband.
The Popular Boys.
Ja.
Also ich
Cora K heißen die.
Ich glaube, es ist halt geiler für das Ganze, für diese ganze Nummer von New Bloodline versus Original Bloodline, um das aufzubauen, ist dieser Sieg halt einfach ein geiles Geschenk, und er ist völlig folgenlos für die anderen drei, wenn sie das Ding hier verlieren. Ich fände das schon ganz geil. Ich fände das schon ganz geil, weil ich keinen Sinn darin sehe, ehrlich gesagt, Bloodline hier verlieren zu lassen. Wozu sie schwächen an diesem Punkt. Aber vielleicht hast du ein Argument dafür, wenn du das anders siehst. Ich gehe mit Bloodline.
Schön. Ich kann mir ein Gegenargument aus den Fingern saugen, mache ich aber nicht. Ich würde dein Argument nur noch drastischer formulieren tatsächlich, weil ich sag dir ganz ehrlich hier, so Bloodline darf dieses Match nicht verlieren. Die dürfen dieses Match nicht verlieren. Das ist, für mich ist das hier die A-Storyline von WWE. Das mag in der Wahrnehmung und der Gunst der Menschheit nicht so sein unbedingt, aber wenn man mal betrachtet, was da rein investiert wird und so, was für Personal hier gerade verwurstet wird für alles, was da reingesteckt wird, das ist die A-Storyline. So, ne? Cody Rhodes steckt da drin, das größte Investment der letzten Jahre. So, deswegen, du baust hier gerade was auf mit der neuen Bloodline, und das muss hier auf jeden Fall zu einem Sieg führen. Ey, es geht nichts dran vorbei. So, Solo Sikoa, einmal noch Kudos an Solo. Dieser Mann ist hart unbeliebt.
Mhm.
Und seine Jungs hier auch. So, diese Bloodline ist hart unbeliebt. Und ich finde das richtig erfrischend, dass wir hier seit langer Zeit mal wieder ein Heel-Stable haben, was einfach nur dafür da ist, ein ganz pures, rohes Heel-Stable zu sein. Da soll man nichts dran mögen. Da soll man nichts dran cool finden. Diese Typen sind nicht cool. Die sehen vielleicht cool aus und so. Aber die sollen nicht cool sein. Die soll man nicht anfeuern. In keiner Weise. Die sollst du nicht anfeuern, weil sie irgendwie cool sind. Die sollst du nicht mal anfeuern, weil sie irgendwas Besonderes machen oder so. Die sollst du nur hassen. Und das hat Solo Sikoa zu verantworten hier. Die anderen werden reingeholt in WWE. So, die müssen das, die machen das mit, die machen das alles cool bisher und so. Aber Solo Sikoa ist hier das Mittelstück, so, ist der Faktor, der das zieht. Hm. Und sein Job ist halt wirklich einfach, sind eben zwei Dinge. Man soll The Bloodline hassen und auf der anderen Seite soll man diese We Want Roman Chance bekommen. Und er hat beides mit Bravour geschafft bisher. Die werden gehasst bis zum Get-No so. Es kommen Leute, die regen sich, muss man auf Social Media gucken, was man so über Bloodline sagt. Die Leute hassen die.
So, go away, Heat.
Ja, das sagen sie dann immer und dann denke ich mir auch mal, ja, geh du mal weg.
Ja, ja. Ist richtig, aber.
Genau der Job ist es so, ne? Ja, und das führt eben wirklich dann auch dazu und da frisst die Crowd Solo Score aus der Hand, dass es halt diese We Want Roman Chance gibt.
Mega.
Das, alles ist dafür gemacht, dass Roman Reigns zurückkommt. So, nicht jetzt bei Money in the Bank, das wäre zu früh, das passiert nicht. Aber genau, und um diesen Hass weiter zu schüren, muss man The Bloodline hier einen Sieg geben gegen diese drei super beliebten Faces. So, wenn wir eben bei diesen, wen haben wir eben gesagt, Sami Zayn und Jey Uso sind die beliebtesten aktuell, diese drei sind die nächstbeliebtesten. Mhm. So, ne? Ja, ist geil. Genau, und gibt's nicht auch irgendwie ein Match? Solo Sikoa gegen Cody Rhodes irgendwie beim SummerSlam oder so? Ist das schon fest? Nee, ne?
Weiß ich nicht.
Nee, aber sowas kann ich mir vorstellen, dass man da nochmal was macht. Und vielleicht pinnt ja sogar Solo. Ja gut, Solo, ich glaube auch nicht, dass er hier drin ist im Match. Okay. Ah nee, Cody Rhodes wird nicht gepinnt, das kann man nicht machen. Aber ja, Kevin Owens wird hier gepinnt.
Es wäre schon krass, ne, es einfach zu machen. Es fällt mir schwer, einfach zu sagen, nö, das kann man nicht machen. Ich halte hier einiges für möglich, um ehrlich zu sein.
Ich sag mal so, wenn Cody Rhodes hier gepinnt werden würde, dann müsste das Solo Sikoa machen. Aber ich bin ja bei dir, ich finde deine Idee eigentlich ganz schön, dass Solo Sikoa draußen steht und das Mafiosi-mäßig dirigiert. So, vielleicht einwirkt so ein bisschen mit fiesen Sachen, so Heel-Sachen. Solo Sikoa wird da im Anzug stehen, ich mag das, da gehe ich mit dir. Ja, und Fatu wird das hier als Enforcer richten, ganz einfach.
Er wird das richten und die drei richten.
Der haut die um,
ja.
Der haut die um. Der ist in der Form seines Lebens, der war nie so lean.
Ja.
Geil, ja.
Ja. Der hat auch, okay, wir machen das später.
Ja, da müssen wir, genau.
Ey, wirklich, also über Jacob Fatu, ja, haben wir noch ein bisschen was.
Okay, wir sagen beide Bloodline.
Wir sagen beide Bloodline, geil.
Schön.
Aber lass mir eine Frage dir trotzdem schon mal stellen, so als Dings für später. Also, ne, von wegen, du sagst völlig richtig, die Leute werden gehasst bis zum Get-No und das ist genau ihr Job so. Ich finde es auch total geil. Dich persönlich gefragt, siehst du die gerne? Siehst du das gerne?
Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, da bin ich glaube ich nicht bei der Mehrheit, ich sehe die tatsächlich gerne. Ich sehe die gerne.
Auch. Ist bei mir aber auch
Tama Tongas Scheißfresse mit seinem Gang, wie der sich bewegt und so, das macht Spaß. Ja, Tongaloa gibt mir noch nichts.
Hat so. Er noch wenig Gelegenheit zu gehabt.
Genau, und Solo Sikoa finde ich irgendwie lustig, ja. Aber ja. Der Solo Sikoa muss halt echt an seinem Promo-Game arbeiten. Das ist ein Problem gerade noch.
Solo Sikoa ist derbe limitiert, was das angeht. Aber vielleicht gehört das auch ein bisschen dazu. So, also, weißt du, in diesem Moment, wo seine Aufgabe halt nicht ist, zu glänzen. Weißt du, was ich meine?
Ach so.
Also im Sinne von, also ich glaube schon, dass es tatsächlich einfach, dass er auch nicht mehr kann als das, was er jetzt zeigt. Aber dass es halt auch einfach schlimmere Rollen dafür gäbe als diese.
Das wäre dann erzählerisch so gewollt, dass er von seinem Selbstverständnis her der heftige Mafia-Boss ist, aber man sieht dann doch vor der Kamera, wenn er was macht und sagt und so, dass er es ja eigentlich nicht ist so. Und das macht ihn dann wieder so ein bisschen unwürdig für diese ganze Position und das ist dann wieder eigentlich gewollt, ja.
Wasser auf die Mühlen, genau.
Mhm.
Aber gut, let's see. Geil. Gut, dann lass uns doch.
Ja. Ah, nee, nein, wir müssen nachher.
Wir müssen wirklich.
Ja, wir müssen weiter. Ich könnte ewig noch Sachen zu sagen.
Machen wir die Money in the Bank Matches am Schluss. Vorher noch einmal das größte Championship Match auf der Card. Damian Priest.
Damian Priestess.
Ja, natürlich. Er spielt diese ganze Hispanic-Nummer nur. In Wirklichkeit einfach.
Weiblicher Franzosenkönigin.
Nee, einfach Kanadier. Also, Damian Priest verteidigt seinen World Heavyweight Title gegen den auch frisch zurückgekehrten, haben wir vorhin gar nicht gesagt,
Yo.
Seth Rollins. Auch das Comeback ist passiert in der Zwischenzeit. Mit einer besonderen Stipulation, eine Side-Bet könnte man sagen, man könnte aber auch ein Gentleman's Agreement sagen. Wenn Rollins nicht gewinnt, dann wird er Damian Priest auch nicht mehr um diesen Titel herausfordern. Wenn Priest nicht gewinnt, muss er The Judgment Day verlassen.
Ja.
Ja.
Wäre tragisch für Priest, der so eine Gruppe verlieren muss. Und Rollins muss halt einfach warten, bis ein anderer Champ ist. Naja, gut, wenn man sich drauf einlässt. Ja, ja, okay. Ja, man hat ihn noch ein bisschen reingepackt. Rollins kam sehr überraschend zurück. Vor 2 Wochen einfach bei Raw oder vor 3. Ich glaube, vor 2 Wochen. Einfach eröffnet. Die Leute sind durchgedreht.
Yep.
Rollins sieht sehr, sehr gut aus, finde ich.
Yep.
Hat richtig Bock irgendwie. Ich dachte, er wäre länger raus nach Mania. Ey, jetzt hat man ihn einfach hier mal zurückgeholt und er hat direkt dieses Match bekommen. Ja, frech. haben sich auch Leute vor der Kamera beschwert. Auch McIntyre und so. Aber es ist halt so, wie es ist. Rollins ist halt nicht irgendjemand. Ich finde, wenn du dir in der Company irgendwie so über so viele Jahre so einen Status erarbeitet hast, dann finde ich es eigentlich voll okay, wenn man auch mal rauskommt und sagt, ja, ey, ich bin Seth Rollins, Mann. Ich mache hier, was ich will, so, ich kriege jetzt ein Titelmatch. Und so war es ja nicht mal, ne?
Ja.
Es ging ja auch viel von Damian Priest aus, so.
Er hat einfach seine Knöpfchen gedrückt, ne? Ganz ehrlich, so. Der weiß halt, wie er den guten Damian bei den Eiern bekommt, um das Titelmatch zu kriegen. Und das gehört,
ja.
Genau, das gehört zum Architekt dazu, auf jeden Fall.
Deswegen steckt sich Lukas jetzt wirklich das erste Toffee für den Mund.
Das ist das zweite.
Zweite schon. Das erste habe ich nicht mal gesehen, da fehlen schon 2.
Ja, also. Toffee für out of nowhere.
Ich mache jetzt einfach schnell einen Tipp und gebe direkt ab an dich. So, nein. Ja, also finde ich okay. Also ich finde es okay, dass man sich mit so einem Status dann jetzt auch auf dieser Card wiederfindet. Damian Priest. Ja, Damian Priest hat ein bisschen was um die Ohren. Er muss sich um seinen Judgment Day noch kümmern. Hat Ärger mit Finn Balor. So, da geht viel schief. Mit Liv Morgan ist er auch noch irgendwie bei, hat er keinen Bock drauf. Kalito spielt Spiele und nervt. Da ist viel los. Dominic Mysterio macht nur Shit. Also seit Ripley weg ist, ist Judgment Day wirklich im freien Fall. Mhm. Und Damon Priest ist halt nicht so richtig der Typ, der das alles ordnen kann. So, der macht so ein bisschen seine Sachen, aber der hat den Fokus schon auf sich. So, und das sagt er auch. Er stellt sich über Judgment Day. Das ist alles gefährlich. Und das meine ich jetzt in Bezug auf Damian Priest und sein Standing als Champ, so, weil er hat irgendwann nicht mehr den vollen Rückhalt von seiner Crew. So, und ich frage mich halt, ob er den braucht oder nicht. Finn Balor findet da schon echt richtige Worte mittlerweile auch schon gegen ihn. Ja, ich weiß nicht, also ich überlege so ein bisschen die Rolle von Judgment Day bei diesem Match. Mhm. Ich kann mir da alles vorstellen. Also auch hier ist für mich eine große Spannung drin bei diesem Titelmatch, weil Judgment Day kann das Damian Priest versauen, sowohl wissentlich als auch aus Versehen.
Ja.
Sie können ihm aber auch helfen und irgendwie aufzeigen, dass Damian Priest dann doch Judgment Day braucht. Hm. So, ne, um ihm da irgendwie diesen Beweis zu liefern. Also, es geht für mich in alle Richtungen. Ich muss mich festlegen und ich sage, Damian Priest verteidigt hier seinen Titel auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und ich entscheide mich für die positive Variante, nämlich dass Judgment Day Damian Priest hier. Nee, ich mach's anders. Nicht Judgment Day hilft Damian Priest, Liv Morgan hilft Damian Priest zum Sieg. Hm. Weil Liv Morgan hat dafür gesorgt, dass JD McDonagh und Finn Balor Tag Champs werden.
Richtig.
Entscheidend geholfen.
Richtig.
Ja. Und jetzt beweist sich Liv Morgan auch noch für Damian Priest. Das ist genial. Das wollte ich nicht sagen. Aber
maximaler Bescheidenheit.
Das wollte ich nicht sagen.
Quittiert Niklas seinen Vorschlag als, das ist genial. Natürlich.
Das wollte ich wirklich nicht sagen. Ja. Jedenfalls, dann hat Liv Morgan quasi die Gunst von allen, außer von Dominic Mysterio. Hm. Und dann geht's richtig rund. Und das riecht Rhea Ripley auch so auf. Das gehört alles zum Liv Morgan Revenge Ding. Rhea Ripley wird es hassen, wenn Damian Priest dann auch noch Liv Morgan mag. Oh Gott, das ist Drama, Mann. Das ist Drama. Drama Priest. Ja. Liv Morgan verhilft Priest zum Sieg. Punkt.
Cool.
Schadet dann auch Rollins nicht so krass.
Einziger, kurzer direkte Replik da drauf. Einziger, also, dass Finn inzwischen im Team Liv ist, ist bei all den Andeutungen von Finn und Liv Morgan haben was miteinander, also ne, wegen Hotelkarte und dann Liv und Finn alleine im Clubhouse und so, als Priest reinkommt.
Ja.
Nicht unbedingt offensichtlich, es sei denn, und das wäre der maximal lustige Outcome irgendwie, Priest hat einfach die ganze Zeit was mit Liv.
Oder Liv hat was mit allen.
Ja, oder so. aber gut. Zumindest ist es im Moment noch nicht so naheliegend. Aber I get it.
Ja.
Eine Sache, die hier auch noch nicht ganz unwichtig ist. Jüngst bei Raw kam der König des Rings heraus.
Mhm.
Und Gunther hat für SummerSlam gecallt, dass er den Sieger dieses Matches herausfordern wird.
Ja.
Damian Priest oder Seth Rollins. Und das macht mich auch denkend.
Es macht ihn denkend, meine Damen und Herren.
Wen sehe ich da eher in dem Match? Ja, und glaube ich dann, Gunther würde gewinnen.
Boah, Digga, Gunther gegen Rollins.
Gunther gegen egal wen, ehrlich gesagt. Um dann als frisch gebackener Champ und König des Rings 4 Wochen nach SummerSlam zu Bash in Berlin zu fahren.
Mhm.
So, das, also es spielt auch so eine gewisse Rolle. Ich bin hier, das ist für mich das 50-50-ste Match von allem, einfach weil es von der Storyline, die da dranhängt, ne? Judgment Day hat wahnsinnig viel TV-Time nach wie vor.
Mhm.
Während mit den Wyatt Six das nächste Stable ja im Prinzip gerade angerückt ist in dieser sehr stable-lastigen WWE-Ära.
Ja.
Wo so ein bisschen vielleicht so ein Auseinanderbrechen des Stables gar nicht schlecht wäre auf eine Art, damit man einfach nicht zu viele davon hat. Gleichzeitig bedeutet, Damian Priest ist da raus, halt einfach nicht, dass das Judgment Day Geschichte ist, sondern Priest ist halt einfach nur raus. Es macht eigentlich Platz für ein neues Judgment Day.
Mhm.
Keine Ahnung, ne? Von wem auch immer geführt.
Läuft morgen.
Ja. Oder dann halt von Rhea Ripley, wenn sie wiederkommt, keine Ahnung. Wobei Rhea Ripley im Moment ja die engste Beziehung zu Damian Priest zu haben scheint und nicht etwa zu Dominic Mysterio. Denn Dominic behauptet nur, mit Rhea Ripley gesprochen zu haben, während Damian es wirklich hat, oder zumindest sagt er das,
ja.
So als die beiden aufeinandertreffen. Also im Moment steht Dom halt einfach, ne, als kleiner lurchiger Lügner da. Und ist ja auch der Einzige, der so scheiße ist, dass Liv ihm nicht mal zum Sieg verhelfen kann gegen seinen Vater.
Ja,
so.
Ja.
Also es ist schon bemerkenswert. Und vielleicht gehört genau das fälschlicherweise, in Anführungsstrichen, ausgerechnet Loverboy Dominic scheiße dastehen zu lassen am Ende des Tages bei allen Spielereien, auch irgendwie zur Liv Morgan Revenge Tour an Rhea Ripley. So,
weißt du? Den Boy noch beschmutzen.
Genau. Ja.
Wahrscheinlich gibt's immer noch Syphilis mit.
Guck dir an, was für ein Lappen er ist und wie einfach es war. So,
krass. Ja.
Und dann finde ich aber deine These schon gut. Und guck mal, ich habe dir dein Stable weggenommen. Guck mal, kaum bist du weg, ich habe dir alles genommen.
Krass.
Und selbst der eine, der die ganze Zeit bei dir bleiben wollte, so, ist einfach ein völliger Waschlappen. Ist nichts.
Geil.
Du hast gar nichts. Und das mag ich schon sehr gerne,
ja.
Muss ich sagen. Das mag ich schon sehr gerne. Plus, bei aller Liebe, Seth Rollins und Gunther ist ein Match, auf das freue ich mich gerne noch ein paar Tage länger.
Mhm.
So, Damian Priest gegen Gunther ist wiederum eine schöne Ansetzung, ehrlich gesagt, um dann wieder ein bisschen Spannung auch bei der SummerSlam-Geschichte zu haben. So, was passiert dann bis dahin mit Judgment Day oder nicht? Und Imperium, beziehungsweise Imperium ist dann ja nur noch Ludwig Kaiser für den Moment.
Ja.
Aber so, Ich sehe halt Gunther gegen Seth Rollins im Moment und das bestärkt mich darin, hier so den leichten Vorteil bei Damian Priest zu sehen. Denn diese Judgment Day Geschichte, die kann gerne noch ein paar Tage auf diesem brüchigen Fundament herumtänzeln, bevor dann irgendwie klar ist, wo der Riss verläuft und wo die Eisschollen hindriften.
Ja, genau, das passt ja auch nicht zu WWE aktuell.
Ja.
Sowas so schnell durchzuführen, ne? Hier ist noch Potenzial drin, um weiter zu erzählen.
Ja. Und es ist halt ein gefährliches Spiel mit Priest. Der hat halt den Titel als Abstauberding mit dem Money in the Bank Koffer bekommen. Der hat ihn seitdem, dass der Vorwurf von Seth Rollins, nie richtig alleine verteidigen müssen. Judgment, der hat ihm da immer aus der Patsche geholfen. Und ihn hier dann verlieren zu lassen, während du das sagst, macht ja genau den Stempel drauf. Ist einfach dann der Schwächling Damien. Und das, klar, das ist eine interessante Story, die man dann erzählen kann. Aber es ist halt auch irgendwie eine ganz komische Interimsregentschaft, die ein Stück weit unfair ist für Damien Priest und die wichtige Rolle, die er halt mit Judgment Day bei Raw einfach spielt. So, deswegen denke ich auch, Priest nimmt das Ding und den Titel auch mit nach Hause. Yep.
Cool. Guck mal, und eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Du hast eben schon Bash in Berlin erwähnt. Damien Priest ist ein Heel. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gunther bei Bash in Berlin in Deutschland als Face agieren wird.
Ja.
Deswegen ist es gut, wenn du Gunther gegen einen Heel stellst.
Das ist
sollte
richtig.
Priest da noch Champ sein.
Dann. Richtig.
Na, es kann ja auch sein, dass Money in the Banks Sieger bis dahin der Champ ist.
Ja.
So, ne?
Stimmt.
Müssen wir auch bedenken. Deswegen würde Rollins Gunther eigentlich gar keinen Sinn machen für Bash in Berlin. Ja.
Ja. Na, und Gunther hat halt erstmal gecallt für SummerSlam. Das ja.
Erstmal ist SummerSlam.
Genau, das 4 Wochen vorher. Aber let's see. Wir werden sehen. Bis Bash in Berlin vergeht auch wirklich noch ein bisschen was. An Zeit, an Wochen, an Story. Yo.
2 Monate. Ja. Gut. Okay, gut. Wir haben noch 2 Geld in der Bank Leiter-Matches.
Geld in der Bank Leiter-Matches, ja. Money in the Bank läuft einfach im fucking Free-TV in Deutschland. Das ist irre. ProSieben Max zeigt das am Sonntagabend um 22 Uhr als Wiederholung.
Habe ich heute gesehen, als Sebastian Hackl das gesagt hat, ja.
Shoutout, ey. Ich finde das heftig.
Finde ich auch heftig, ohne Scheiß.
Ich finde das richtig krass, also wirklich.
Ja, fett.
Geil.
Ja. An dieser Stelle einmal, bevor wir zu den Leitern kommen, rest in peace Gunther Zapf.
Ja.
Auch verstorben.
Stimmt.
Jetzt.
Stimmt.
Jüngst. Und viel zu jung.
Yep.
Gut, so. Also nicht gut. Aber wir gehen weiter. Money in the Bank Ladder Match for a Women's Championship Match Contract. Ich gebe dir Io Sky, Chelsea Green, Lyra Valkyrie, die brauchen echt einen neuen Namen, Tiffany Stratton, Naomi und Zoe Stark.
Ja.
Was machst du damit?
Ich kann es echt richtig schnell machen.
Ja?
It's Tiffy Time.
It's Tiffy Time?
It's Tiffy Time. Spätestens seit Nia Jax in ihrer Ecke, ey Mann, das ist einfach die Queen of the Ring, ne? Ist wirklich so, hey Nia, hier Dings, du gewinnst mal dieses komische Turnier und danach wrestlst du nicht mehr, okay? Und alle jubeln. Alle jubeln. Du stehst einfach nur noch so in der Ecke und bist das Einzige, was man an Tiffany Stratton irgendwie uncool finden könnte. Ist okay für dich?
Yep.
Ey, nee, aber es Tiffy Time. Also, guck mal, ich sehe Zoe nicht. Zoe hat ein cooles Tag-Team-Ding am Laufen mit Shayna Baszler. Ich sehe Naomi nicht, weil Naomi gegen Bayley, nee. Lyra Valkyria, okay, kann ich mir schon vorstellen irgendwie, aber nee. Io Sky und Damage Control, nee. Chelsea Green, ich liebe Chelsea Green, ne? Dass sie die Erste ist, die für dieses Match qualifiziert, ist crazy, ist eine wilde Errungenschaft für sie. Chelsea Green wird ein großer Unterhaltungsfaktor sein, wie immer, aber auch, nee. Für mich, ey, es schreit nach Tiffy Time. Ich will das aber auch. Ich manifestiere das hiermit. Ich kann hier schwerlich was anderes akzeptieren. Ja, doch, es gibt so 2 Sachen, die würde ich nur akzeptieren. Aber ist egal. Die haben alle Ys im Namen.
Sehr viele Ys hier,
ja, stimmt.
Fickte Scheiße.
Pass auf, also ich kann als, ja, nee, gut, also so, das, aber ich will Tiffy Time, ich will Tiffany Stratton, sie ist, also auch mit dieser Bodyguard-Frau, Nia Jax an ihrer Seite, sie ist halt die perfekte Göre für diesen Koffer, läuft die mit dem Teil halt rum und erzählt die ganze Zeit allen, dass sie das Zentrum des Universums ist. Weil genau das ist ja die Kofferträgerin bestenfalls. Eine ständige Gefahr für alle Champs, die sich dauernd zum Thema macht, obwohl sie eigentlich nichts tut und nur diesen Koffer trägt. Es ist wie gemacht für Tiffany Stratton. Bitte, bitte gebt Tiffany diesen Koffer. Danke.
Und aus dem, was du als letztes gesagt hast, deine letzten 2 Sätze. Das sind genau die Gründe, weswegen auch Chelsea Green diesen Koffer braucht. Die noch viel weniger eigentlich.
Ja. Also, sehe ich. Aber das ist die harte Nummer auf jeden Fall.
Mein Lieber, mein Tipp ist Chelsea Green.
Du bist ein schmutziger Bastard.
Ich gehe hier mit Chelsea Green. Und zwar so richtig auf die Leiter. Okay. Ohne Scheiß. Pass, ey. Chelsea Green hat so viel getan die letzten Monate. Die hat so viel geworkt. Die hat jeden Scheiß gemacht. Die hat aus Scheiße Gold gemacht. Ich habe kaum jemanden lieber gesehen als Chelsea Green. Und jetzt ist die in dieses Match gekommen, hat sich da reingesneakt. Und ey Mann, ich sehe die mit dem Koffer da rumlaufen. Ich sehe Adam Pearce wirklich zum Alkoholiker werden vor der Kamera.
Ja.
So, ich glaube, Chelsea Green holt diesen Koffer und läuft damit rum. Tiffany Stratton ist natürlich prädestiniert dafür. Alles, was du sagst, stimmt. Aber Tiffany Stratton sehe ich über einen wrestlerischen Weg tatsächlich daran kommen. Ich sehe das Match Tiffany Stratton gegen Bayley auch nochmal und sowas. Tiffany Stratton kann auch Champ werden, einfach so auf einem Wege. Chelsea Green kann das nicht. Aber Chelsea Green hätte man wirklich... Also ey, Mann, du brauchst Comedy-Nummern, ne? Und Money in the Bank-Koffer waren schon oft auch im Rahmen eines Comedy-Angles eingesetzt.
Ja.
Ob man das mag oder nicht so. Es ist ein interessanter Faktor irgendwie. Und Chelsea Green ist halt auch wirklich nicht doof, so, ne? Die ist halt, ihr Charakter hat eine gewisse Naivität inne. Die ist aber mehr wegen, ihrer Desillusioniertheit, nicht Desillusioniertheit, Delusional. Delusional ist nicht desillusioniert, ne?
Nee.
Sie ist ein Delusional Heel.
Ja.
Und, ich finde, dieser Koffer passt einfach zu ihr. Wobei, wenn ich gerade über den Koffer nachdenke, würde er bei Tiffany Stratton wahrscheinlich super aussehen, weil die so Diamanten dran machen würde und so. Und so Pelzstolas und so. Aber das kann Green auch.
Auf jeden Fall kann sie das.
Ja.
Also als Kofferträgerin vom Ding her sehe ich sie auch sofort, definitiv.
Ja, Mann, ich gehe mit Green hier. Es wäre so lustig, es wäre Sensation, wie sie guckt und so. Mein Gott. Ah, oh, ja, gib mir Green. Diese Y-Sache, die lässt mich nicht los. Wir haben hier nur zwei Frauen drin, die kein Y im Namen haben. Und manche von diesen Frauen haben sogar mehrere Ys im Namen.
Ja, also eine Frau mit einem Y ist mein Top-Tipp.
Ja.
Das ist Tiffany Stratton. Und die beiden mit zwei Ys sind meine B-Lösungen.
Wir haben hier sechs Ys.
Wir haben sechs Ys auf sechs Personen verteilt.
Das ist verrückt.
Ja, das ist wirklich viel.
Gut. Aber wäre natürlich geil für Stratton. Das ist natürlich eigentlich, also Stratton ist natürlich der kluge Tipp. Also wirklich, das ist schon sehr, ich find's auch wahrscheinlich und ich würde es geil finden, wenn Tiffany das macht.
Ich find's auch, das vielleicht nochmal im größeren Kontext, ne? Und wir machen gleich das Herren-Match noch obendrauf. Im Sinne von so Post-WrestleMania Next Season Ding. Du hast eine neue Bloodline. Die sind jetzt nicht alle derbe jung, so, aber Solo Sikoa ist relativ jung. Du hast auf jeden Fall eine neue Bloodline, die hier gewinnt. Du hast potenziell Braun Breaker als NXT-Call-Up, der mit dem Titel nach Hause gehen kann. Und du hast halt Tiffany Stratton oder meinetwegen auch Lyra Valkyria, ne? Aber auf jeden Fall nochmal NXT-Call-Ups, die mit Money in the Bank-Koffer hier rausgehen könnten. Das ist schon auch einfach ein geiles Statement für, guck mal, was wir hier aufbauen. Guck mal, was hier los ist im Kader, wie viel hier passiert. So, ich mag das vom Narrativ schon sehr gerne. Ich mag aber auch alles, was du über Chelsea Green gesagt hast, sehr gerne.
Ja, ey, hast du vollkommen recht. Und Carmelo Hayes hast du nicht mal erwähnt gerade. Der ist ja auch noch da. Der könnte ja auch noch einen Koffer mitnehmen. Dann hast du hier full NXT.
Yep.
So, ne? Und dann stell dir vor, hier ist noch Ilya Dragunov irgendwo auf der Karte. Aber ja.
Aber der, hat sich irgendwo zwischen Sheamus und Drew McIntyre aufgerieben. womit wir überleitungstechnisch mit dem Namen von Carmelo Hayes beim Money in the Bank Ladder Match der Herren angekommen wären. Hier geht es also um den Koffer für Jey Uso, Carmelo Hayes, Andrade, Chad Gable, LA Knight und Drew McIntyre.
Ja.
Ja. Da hole ich mir doch gleich eine neue Spezi für.
Ja, mach das mal. Ich zähle währenddessen die Ys. In diesem Match. Ich zähle drei. Heftig.
Hayes, McIntyre und Jay.
Geronimo, ja. Okay, ja. Geil. Mein Gott, ey. Und Andrade? Andrade heißt Manuel Alfonso Andrade Oropesa. Geiler Name, Manuel Alfonso. Boah, ich würde gerne Manuel Alfonso heißen. Manolo wäre geiler. Manuel Alfonso Andrade Oropesa.
Was? Andrade, der Europäer?
Ja, Andrade ist Europäer.
Andrade, der Europäer.
Kannst du die Tür zumachen, die schlägt gleich. Ach so. Ich habe hier eben, ich saß hier eben in einem Call bei der Arbeit, hatte genau diese Szenerie, das Fenster auf, drüben auf der anderen Seite alles auf, Tür auf. Auf einmal ballert mir das Fenster hier zu und das Rollo, was da oben dran hängt, fliegt runter. So, und ich habe gerade sogar geredet. Ja.
Okay. Hab ich gemacht.
So.
Ja.
Das ist spannend.
Ja.
Also hier sind schon so drei Leute drin, die das holen könnten für mich. Also ich... Und die anderen drei sind jetzt nicht ausgeschlossen.
Ja.
So, ich kann dir keine ausschließen. So wie ich zum Beispiel Lyra Valkyria kann ich ausschließen bei den Frauen irgendwie. Und Zoe Stark auch. Mhm. Die holen das nicht. So, ne? Und ja, jetzt haben wir hier schon ein solides Feld. Andrade ist für mich der unwahrscheinlichste. Mit Chad Gable zusammen. Unwahrscheinlich. Mhm. Chad Gable hat halt andere Dinge zu tun. Da sind der hat einen komischen Weirdo-Kult hinter sich, die ihn umbringen wollen. Und das auch schon getan haben zwischenzeitlich.
Und das auch schon getan
ja,
haben.
Ja. Ja, wirklich. Also ich glaube, Chad Gable hat hier nichts zu holen. Ja, Mann. Carmelo Hayes. Geil, dass er da drin ist. Wird ein paar geile Spots haben. Die Favoriten für mich sind hier Jey Uso, LA Knight und Drew McIntyre. So, die drei.
JLA und Drew.
JLA. Hm? JLA. Ja. Okay. LA Knight wird's nicht. LA Knight, weiß ich nicht. Hat andere Dinge zu tun. Sehe ich nicht mit dem Koffer rumlaufen irgendwie. Doch, ich kann es mir vorstellen, aber...
Ich kann es mir auch vorstellen, auf jeden Fall.
Ich glaube, LA Knight geht erstmal... LA Knight muss wirklich erstmal einen Midcard-Titel gewinnen. Bevor der Richtung World-Title geht, so glaube ich.
Das ist halt der Punkt, ne? Das sehe ich nämlich auch so. Ich sehe den voll als Typ für den Koffer, aber ich sehe den gar nicht so im Main-Title-Picture.
Nee, da ist er jetzt gerade nicht mehr so. Das hat man mal versucht, so... Nee, es gehört da jetzt irgendwie nicht hin. Auch wenn es unterhaltsam wäre, durchaus.
Ja.
Hayes würde es auch gut stehen, so, ne? Der könnte damit gut braggen und so, aber nee. So, bleiben Drew McIntyre und Jey Uso für mich.
Ja.
Drew McIntyre wird für mich, da lege ich mich fest, von CM Punk von der Leiter geholt.
Ja.
Es sieht sicher so aus, dass alle sind tot. Drew McIntyre hat alle umgebracht, er klettert da hoch. CM Punk.
Ja, sehe ich auch so.
Muss.
Muss.
Es waren jetzt ein paar Wochen dazwischen nach dem Mordversuch so.
Ja.
Also Drew McIntyre hat wirklich, da hat WWE auch wieder mit Blut gearbeitet und so. Der hat CM Punk wirklich kalt gemacht so.
Ja.
Das war schon heavy. Aber das, wie gesagt, ein paar Wochen her. Jetzt kann Punk sich wieder dafür rächen, dass Drew McIntyre ihm auch dieses kleine Bändchen da geholt hat und so. Das ziehen die einfach so durch und dann ist auch schon SummerSlam. Und nach diesem Money in the Bank wird Drew McIntyre und CM Punk für SummerSlam in trockene Tücher gemacht. Safe so.
Sehe ich auch so.
Das heißt, mein Tipp ist, Yeet in the Bank. Digga. Ja, Yeet in the Bank. Jey Uso kriegt hier den, Achtung, Money in the Bank, Yeet Case. Darauf trinken wir.
Ich wollte eigentlich anstoßen, aber jetzt scheint mir der Moment irgendwie ungeeignet. Ich kann dir noch nicht genau sagen, warum. Oh, du trinkst ja einen Paulaner.
Ja, heute mal Paulaner.
Verrückt.
Ja.
Na gut, dann ja.
Komm, Yeet Case ist nicht schlecht.
Ja.
Außerdem, Jey Uso hat das, ich meine, einzige, wenn ich mal hochscroll hier, offizielle, wirkliche Money in the Bank Singles Poster. Und da ist halt Yeet in the Bank. So, da steht er so mit seinem,
ja.
Was er halt so ist.
Was halt so ist. Genau das spricht für mich doll dagegen irgendwie. Es ist halt so dieses, weiß ich nicht. Also es fühlt sich zu gut an, das zu machen. Für mich, also ich bin ja, was den Money in the Bank Koffer angeht, bin ich halt einfach knallhart Team Heel. So, ich liebe es einfach viel zu sehr, wenn der Koffer in den Händen von Leuten ist, die damit nerven.
Ja.
Nun habe ich aber für den Damenkoffer schon die meiner Meinung nach bestmögliche Lösung, was das angeht, gewählt. Auch einfach, weil Tiffy so viel Luft nach oben hat, ne?
Naja.
Ja. Ich weiß nicht, ich hab so, also ich check voll, wo du herkommst. Ich glaube, der Pop, wenn Jey Uso das Ding gewinnt,
krank,
ist, also, wow.
Ja.
Einfach Hölle. So. Ja. Richtig, richtig krass. Und das sieht auch echt gut aus und es fühlt sich auch gut an. Und es ist natürlich diese Bestätigung, die Main Event Jey Uso halt mal braucht, nachdem er uns seit, weiß ich nicht, inzwischen schätzungsweise einem Jahr oder so erzählt, dass es just him ist. So.
Just me, Uso.
während er halt eigentlich die ganze Zeit immer durch Tag-Teams mit verschiedenen Leuten läuft, so, und nie so richtig Solo-Main-Event war, seit er aus der Bloodline raus ist. Also, ne, mal hier und da so ein Titelmatchchen, ja, aber weißt du, was ich meine?
Ging Gunnar ein bisschen, ne?
Ja. Ja.
Wurde ein bisschen besser, finde ich.
Ja. Raus, so. Ja, aber so. Also ich, aber es fühlt sich halt so nach hinten gerichtet an, weißt du? Wie so, wir haben diesen Jey Uso da platziert und der muss jetzt auch mal was dafür haben, weil für Titel reicht's ja irgendwie nicht. Und jetzt kriegt er immer so einen Koffer. Und das ist irgendwie zu wenig. So. Andrade ist halt nirgends so. Wenn er auftaucht, ist irgendwie cool, ist immer ein Mehrwert fürs Match. Ey, das Video-Package, was er jetzt bekommen hat, was seinen letzten Money in the Bank-Auftritt gezeigt hat, das ist, das spricht dafür, dass es eine gute Idee ist, ihn in das Match zu schmeißen. Ja. Aber ey, also wirklich bei allem Respekt, aber wir reden hier halt von einem Typen, der in der Promo, die gescriptet und halt getaped ist und geeditet, so schlechtes brüchiges Englisch spricht, dass er Untertitel braucht. Ja. Das sehe ich halt nicht, weil der Money in the Bank Koffer ist einer, mit dem laberst du halt. So. Deswegen fühle ich, ey, für Andrade als Charakter ja, aber nicht in dieser aktuellen Inkarnation, die recht facey ist. Nee, sehe ich halt nicht. Chad Gable hast du alles zu gesagt. Drew McIntyre hast du alles zu gesagt, bin ich voll bei dir. Es wird wahrscheinlich das ganze Match darauf hinauslaufen, dass Drew McIntyre der Guy ist. Ja. So. Was witzig ist, weil sie ihn jetzt wieder sehr heelisch gezeichnet haben in den letzten Wochen. Es wäre natürlich noch viel witziger, wenn die Leute das auch wollen, dass er den bekommt und dann kommt CM Punk. Aber andererseits ist es noch viel witziger, wenn die Leute es nicht wollen und sie weiterhin für CM Punk dann jubeln und Drew McIntyre sich nächste Woche wieder drüber aufregen kann, dass sie dem Wichser auch noch dafür zujubeln, dass er ein Wichser ist. Ja. So, also, insofern hast du alles zu gesagt. So, und dann bleiben für mich halt, wenn ich Jay halt ausschließe, weil ich ihn zu schwach finde, Carmelo Hayes und LA Knight. Und die sind beide aus den gleichen Gründen cool dafür. Beides sind halt einfach Dudes mit einem großen Ego. Mhm. Beide sehen sich auf jeden Fall als Kofferträger. So. Und für LA Knight gilt so ein bisschen das Gleiche, wie ich für Jay Uso gesagt habe. Das fühlt sich nach hinten gerichtet an. So, wie so, wir müssen LA Knight jetzt noch mal wieder auf diese Beliebtheitswelle schubsen, wo er schon mal war. Hm. So, wo wir den Zeitpunkt verpasst haben, geben wir ihm den Koffer. Fühle ich nicht.
Sound Face, ne? Nach deiner, du willst ja nicht Heal auch.
Genau. So. Mhm. Wobei LA Knight, da kann man echt eine faire Ausnahme für machen. Das ist scheißegal, was der
ist. Bei dem ist
der,
egal, ne?
Der ist einfach ein Charakter für Money in the Bank. So.
Das stimmt.
Und dann bin ich halt bei Carmelo Hayes. So. Und Carmelo Hayes, bei dem schließt sich jetzt wieder der Kreis zu Tiffany Stratton. Das ist kind of das Gleiche, wenn es Carmelo Hayes wäre. So, die sind sehr ähnlich. Was ihr Auftreten angeht. Außer, dass Carmelo Hayes halt bei weitem nicht den Rückenwind hat, den Tiffany Stratton hat. So,
ja.
Ne? Weder vom Publikum noch halt, also ich meine Tiffany Stratton, ja, die hat in der Zwischenzeit halt einfach mal so ein Championship-Match gehabt, so, okay, Carmelo Hayes hat auch einmal eins mit Cody gehabt, fair enough, aber die Leute, die über Tiffany Stratton reden, sind halt im Zweifelsfall durchaus ranghafte Damen, die Leute, die über Carmelo Hayes reden, sind neben Carmelo Hayes selbst, halt Corbin und Apollo Crews, sorry, aber ja, ne, so.
Stimmt.
Fühlt sich irgendwie nicht so an, es sei denn, man will das so Underdog-mäßig machen, aber fühle ich nicht. So. Und deswegen, alle meine Argumente sind weg. Und was ich damit sagen will, ist, das Ding ist so super spannend, Alter. Es ist einfach so todesspannend. Ja. Und ich kann hier einfach so blind reingreifen und ich finde für alle gute Gründe dafür und dagegen. So, ich gebe dir LA Knight. Ich gebe dir alle Nein.
Geil, ich dachte, du gehst jetzt mit Hasty, aber ja, okay.
Weil halt, ne, diese Gleichförmigkeit von Tiffany Stratton und Carmelo Hayes, da gebe ich auf jeden Fall Tiffy, also auch so als Geste, ihr den Vorsprung. Sie hat mir mehr gegeben, wenn ich WWE bin, als Carmelo Hayes, seit er die Möglichkeit dazu hatte, seit sie die Möglichkeit dazu hatte. So, ich gebe das Ding tatsächlich LA Knight. Der hat es gut hinbekommen, sich relevant zu halten. Der hat, der ist immer noch einfach ein unterhaltsamer Dude und ich glaube, er ist wirklich viel mehr als Jey Uso, viel mehr als Carmelo Hayes, von diesen Mic-Work-Guys jemand, der mit dem Koffer nochmal richtig viel für sich tun kann. Der an dem Koffer als Charakter wachsen kann. Das, was er als Face bisher eben nicht geschafft hat. Das ist nochmal, wenn du so willst, nicht der Lohn rückwirkend, das wäre es für mich für Jey Uso, sondern die Probe. zeig doch mal, ob du diesen Charakter als Face auch tragen kannst und damit was Unterhaltsames, einen coolen Run gestalten kannst und dann geben wir dir irgendwann halt dieses Championship-Match.
Geil.
So, das sehe ich hier halt, weil den Beweis ist er mir halt einfach schuldig. So, den Beweis ist er mir schuldig, seit er unverhofft beliebt geworden ist, dass das cool sein kann. Und der Koffer gibt ihm alle Möglichkeiten dafür in die Hand. Ich wäre sehr gespannt darauf. Ist nicht meine Lieblingslösung, aber ich finde sie hochgradig interessant. Deswegen gehe ich mit LA Knight.
Letizia Archimedes Knight. ja, ey, ist geil. Ja. Ist geil. Also ich finde, nicht deine Lieblingslösung, also ich finde die Lösung schon, also sie geht nah an meine Lieblingslösung ran. So, ich würde das schon geil finden. Knight mit einem Koffer. Mhm. Macht schon Spaß.
Meine Lieblingslösung ist Carmelo Hayes, aber
ja.
So, ne?
Ey Mann, Carmelo Hayes, number one draft pick.
True.
Also irgendwie.
I get it.
Irgendwie, also das fiel mir gerade noch so ein, so, ne? Also es halte ich jetzt gar nicht mehr so für ausgeschlossen, so, weil du musst das ja auch irgendwie rechtfertigen, warum das dein Number One Pick ist.
Ja.
Und dann
ja,
wäre so ein Koffer auch geil dafür.
Auch das nicht, nee. Also ich finde, man kann für alle Argumente machen, auch für Chad Gable, ne? Der hat auch durchaus stabil was geleistet in letzter Zeit. Also ich meine,
Master in the Bank.
Wie nah er, also diese Matchserie gegen Gunther, so, ja, da sah er ja bei weitem nicht chancenlos aus und ja. So. Und Gunther ist King of the Ring und hat demnächst halt einfach ein World Title Match. So, ich sehe für alle legitime Argumente und das ist ja das Geile daran. Und alle sechs sind halt einfach richtig krasse Contender in so einem fucking Leiter Match. So, ja. Ne? Also LA Knight noch am wenigsten, wenn du so willst.
True.
Ja, das ist schon wirklich geil, eine geile Nummer. Und ich mag auch sehr gerne, dass alle sechs über Quali Matches hier reingekommen sind.
Richtig, ja.
Ich mag sehr gerne, dass die Ansetzung dieser Qualifikationsmatches teilweise random waren, teilweise so ein bisschen Storyline-driven. Mhm. So, das ist ein richtig schöner Aufbau für Money in the Bank Pay-Per-View. Das, by the way, einfach das geilste Art-Design seit, weiß ich nicht, ja, wie lange, eines Wrestling-Events hat. Ich liebe das. Diese ganze Sneaky-Detektiv-Nummer, die super, da so dran hängt, passt einfach so geil zu diesem Money in the Bank-Thema.
Ja.
Richtig, richtig stark.
Comic-Art so, ne?
Ja.
Das ist mega schön, ja.
Gefällt mir richtig gut, die ganzen Animationen auch, die es dazu gibt und so.
Voll.
Das ist schon eine geile Nummer und ich mag halt wirklich, was hier noch alles so passieren kann. Also, ne, du hast gesagt, Punk könnte auftauchen bei Chad Gable. Ey, ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Wyatt Six auch noch irgendwas machen.
Ist leider so. Mensch angreifen.
Ja, wirklich so, ne? Also, ja. Da geht schon einiges. Alle von denen haben halt Feinde, die irgendwas machen könnten, so.
Ja, stimmt.
Das ist schon echt crazy.
Ja, aber du hast vollkommen recht. Schön, dass du das erwähnst. So, das ist, Money in the Bank PLE wurde eigentlich ganz gut aufgebaut. So, ne, da war ich kritischer bei unserer letzten Preview.
Zu Recht.
Für, ich weiß nicht mehr was. Ja. bei dem Männermatch.
Clash.
Oder? Clash, ja.
Clash!
Bei diesem Männermatch, ich wage zu behaupten, Leute, achtet auf Andrade. Ich glaube, der wird hier ein Fixpunkt sein, was das Match wirklich angeht. Mhm. Der Mann ist wirklich sehr gut in Leitermatches.
Ja.
So, ich erinnere das auch noch, so, was er da schon gerissen hat. Der macht super Spaß und der wird hier ein paar richtig geile Spots haben. Ja. Geil. Jey Uso, ey. Ja, es ist schon krank, wie, also der Pop würde wirklich irre werden, ne, wenn Jey Uso den kriegt. Ja. Diese Beliebtheit von Jey Uso, die ist schon wirklich bemerkenswert. Diese Entrance jetzt bei Raw. Wollen die mich verarschen, so? Mhm. Was war da los?
Crazy.
Ey, das ist so irre, wie der da reinkommt. Und ich musste wirklich laut lachen dann, als Chad Gable zu ihm gesagt hat, ja Mann, die Wyatts können auch auf dich gehen, du hast die Fireflies geklaut. Das ist so geil, das Argument. Aber es stimmt halt auch irgendwie. Hat Jey auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht. So. Ja. Ja, also Jey Uso, wirklich ein Phänomen. Und es ist irgendwie auch komisch. Ich stehe da so ein bisschen ambivalent zu, weil Jey Uso kommt halt aus einem mega tiefen Charakter heraus.
True.
Der war halt bei Bloodline ein absoluter Fixpunkt so und hat super viel Tiefe gehabt im Charakter. Die ist weg, der hat gar nichts mehr. Ja. Jey Uso ist einfach nur ein Resonanzkörper, wo die Crowd ja drauf jietet.
Ja. So.
In sein Gesicht. Ja. So, ne? Der hat eine Catchphrase, der hat dieses Wort Yeet, was du überall reinballern kannst. Der hat irgendwie fancy Accessoires an. Aber eigentlich hat der Mann nichts. Da ist die Tiefe weg, Mann.
Also auf eine Art ja, aber andererseits hat er dann doch wieder alles, nämlich diese Verbindung zu den Fans, ne? Also man fragt sich warum, aber irgendwas scheint da halt zu sein.
Ja, aber also für mich ist das so was amerikanisch oberflächliches. Irgendwie, das ist so, Ich weiß nicht, das ist irgendwie cool und dann hat sich so eine Dynamik entwickelt. Der Charakter Jey Uso an sich, wie gibt das eigentlich nicht her, warum man den so...
Ja.
Es ist weird mit Jey Uso, wirklich. Und ich genieße das und ich glaube, er hat auch richtig Spaß bei der Sache. Hm. Vielleicht ist es auch so ein bisschen... Aber das ist gut. Ich muss aufhören, mich selbst zu lösen, loben.
Nein, ist voll okay. Vielleicht? Ich sag dann, ob es zurecht ist.
Das ist viel, sonst mache ich das nicht. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Sinnbild. Man will vielleicht einfach darstellen, dass Jey Uso nach dieser ganzen schweren, komplexen Geschichte mit The Bloodline jetzt einfach so absurd losgelöst ist und so ultra frei aufspielen kann und einfach so diesen Spaß hat in seinem Dasein als, ja, was auch immer er gerade ist, so irgendwie. Vielleicht ist das auch ein wichtiger Kontrast, den man ihm gerade mitgibt. Und dann kommt irgendwann wieder vielleicht so eine Schwere rein.
Vor allem vor dem Hintergrund, dass Leute ihm das ja immer wieder vorhalten, ne? So. Dass er damit drin hing.
Ach so, ja, genau, ja. Die Heels werfen ihm ja vor, dass er seine Familie aufgegeben hat. Und richtig, so, ne? Hat so. Gable jetzt gemacht noch, ja.
Genau, und gleichzeitig zeigt er halt, dass das ihn ziemlich erleichtert hat, im wahrsten Sinne so. Und ihm eine gewisse Leichtigkeit gegeben hat. Also ich finde das schon eine schöne Betrachtung, ehrlich gesagt. Die mag ich gern. Und also stell dir halt diesen Engel, wie diese Raw eröffnet wurde, jetzt halt einfach einmal vor mit einem Koffer, den Jey Uso in der Hand hat.
Boah.
Das wäre schon crazy. Also natürlich, ne, das kann unglaubliche Dynamik freisetzen.
Ja. Der Yeet Case.
Ist riesig. Wäre spannend. Also ist halt, also ne, so aus einer Popularity-Contest-Perspektive glaube ich schon, dass Jey Uso der krassere Pop wäre versus LA Knight. Ich glaube, bei LA Knight ist die interessantere Geschichte. So, plus, ja, darf man auch nicht vergessen, also Drew McIntyre hat übrigens auch angekündigt, dass wenn er Money in the Bank gewinnt, dann casht er noch direkt beim Event selber ein.
Mhm.
So. Was eigentlich nur dann wirklich cool ist, wenn das Championship-Match danach kommt, was es, glaube ich, nicht wird.
Es muss ja danach kommen. Wenn Drew McIntyre das sagt, muss das so sein.
Ja.
Auf jeden Fall.
Weird, ne?
Der schlimmste Case, also wirklich Worst Case für mich wäre, Drew McIntyre gewinnt das hier, casht ein und den Cash-In tötet Punk. So, ja. Das wäre also die maximale Verschwendung des Money in the Bank Koffers.
Aber das wäre natürlich der ultimative Hobbsnahme-Move.
Ja, natürlich.
Von CM Punk. Also ihn erst das fucking Briefcase gewinnen zu lassen, um ihm dann den Cash-In. Also damit opferst du ja tatsächlich einfach wirklich alles. Die Bedeutung eines ganzen Jahres Money in the Bank, ja. Weil ich meine, ne, das Narrativ mit dem Koffer, das zieht sich ja in der Regel wirklich. Also locker bis Royal Rumble und oft auch bis zu WrestleMania, ja, heran. So.
Voll.
Damit opferst du halt wirklich ein ganzes Jahr potenzieller Storyline nur dafür, dass Punk Drew McIntyre ein Schnippchen steht. Ey, ich finde das so gut gerade. Ich überlege, ob ich Drew McIntyre tippe, weil es so geil assi ist.
Deswegen, oder was?
Ja, überleg doch mal. Das ist noch viel asozialer, als den von der Leiter zu ziehen.
Was für krasse Auswirkungen diese Obsession miteinander von McIntyre und Christoph Maria Punk dann wirklich, ja, auch für die ganze Company haben.
Aber es ist halt geil. Es ist halt wirklich geil. Ich bleib jetzt bei meinem Tipp. Tipps nachträglich verändern finde ich einfach nicht gut.
Machen die auch nicht, Alter.
Aber wenn sie es machen, ohne Scheiß, wenn sie es machen, dann das hat Eier. Ich würd's derbe abfeiern.
Es hatte ja schon Eier, Charles Musiala Punk irgendwie rauszubringen bei Clash at the Castle, so, ne?
Ja. Als, voll.
Und da den Hometown Hero wegzuballern. Ja, nein, das wäre zu krass, glaube ich. Aber ich würde auch lachen.
Ich würde auch sehr laut lachen.
Gebe ich zu.
Ja. Geil.
Okay, gut. So.
Hui.
Das war Yeet in the Bank.
Manfred in der Bank.
Ich mache eine Überleitung zum nächsten Thema.
Überleiter.
Eine Überleiter. Chad Gable hat ja, der ja gerade verfolgt wird von den White Six, hat ja auch wirklich ein paar Argumente gehabt, warum die vielleicht auch auf Jey Uso gehen könnten.
Ja.
So, ne? Hältst du das für plausibel, so, dass das vielleicht passieren könnte, dass die Wyatts nicht nur auf Heels gehen oder so, sondern auch vielleicht mal auf Geronimo? Weil da halt irgendwas mit Familie ist, so, Familie verlassen, Familie aufgegeben oder sich davon getrennt, das kann ja schon in den sicken Minds von diesen Leuten halt irgendwie ein Ding sein.
Ja, ich finde das plausibel. Also,
Angst vor.
Du hast da Angst vor?
Ja. Also warum der Uso wirklich? Also wirklich so Angst um den.
Ja gut, aber Chad Gable konnte ja auch nächste Woche wieder zurückkehren. Also das so eine der großen Schwächen, finde ich, dieser Inszenierung der Wyatt Six ist tatsächlich, dass Chad Gable einfach wieder da ist. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe bei AEW sehr laut mich darüber beklagt, wie schnell zum Beispiel Bryan Danielson wieder zurückgekehrt ist, nachdem Will Ospreay ihn halt im Prinzip einfach zum Sportinvaliden gemacht hat. Per freiwillig gebannt, selbst gebanntem Move. Ja. So, und da waren es 3 Wochen oder so, ne? Und es ist eigentlich eine ähnliche Nummer, weil der hat sich halt für was? Stadion Stampede, glaube ich, wieder angemeldet, oder? Irgend so was Wildes auf jeden Fall. Anarchy in the Arena. Anarchy in the Arena, genau. Dafür hat er sich zurückgemeldet. Und hier meldet sich Chad Gable für Money in the Bank Ladder Match zurück und gewinnt ja auch noch den Qualifier dafür. So.
Gegen 2 Monster.
Ja. Also klar, irgendwie abgestaubt mäßig und so, ich check das. Und eines von diesen Monstern hängt im Prinzip, wenn man so will, in der Geschichte der Wyatt Six auch mit drin, weil Braun Strowman hat auch eine Wyatt-Vergangenheit.
Absolut.
Aber aber das stört mich wirklich, dass Chad Gable so früh zurück war. Das hätte man gerne mal ein bisschen härter spielen können. Vor allem, wenn du gleichzeitig CM Punk halt einfach durch die Werke eines Mannes, der relativ normal in die Kamera spricht, nämlich Drew McIntyre, für Wochen raushältst. Mhm. Und ja, das tut Punk auch irgendwie freiwillig, weil er eh verletzt ist und weil er halt nur dann auftauchen will, wenn er Drew ein Bein stellen kann. I get it. Aber dennoch, das fühle ich nicht so doll. Und ich fühle ehrlich gesagt auch nicht, dass Chad Gable zu Jey Uso hingeht und sagt, ja, vielleicht greifen die jetzt nächstes dich an. Also die Rolle von Chad Gable in dieser ganzen Geschichte stört mich ehrlich gesagt und ich will gar nicht so sehr darüber nachdenken, warum die wen angreifen wollen, weil ich dieses ausgestoßenen Ding, weiß ich nicht. Ist Jey Uso dafür ein cooles Ziel? Also ja, irgendwie passt das, aber irgendwie weiß ich auch nicht so richtig. Dann darf er den Koffer halt nicht gewinnen. Weil mit Koffer geht das.
Nee, das geht nicht.
Das funktioniert, das funktioniert das gar nicht mehr.
Deswegen bin ich auch dagegen.
Ja. Komische Einstiegsfrage zum Thema Wyatt Six.
Motiven rein.
Ja, es ist schon, also ich check schon, wo du herkommst. Ich kann mir alles Mögliche vorstellen, aber ich kann mir noch nicht genug, also weißt du, es ist mir gleichzeitig schon zu konkret und noch zu diffus.
Ja.
Also beides gleichzeitig und das stört mich.
Ja, ja.
Wie geht's dir mit den Wyatt Six so far?
Ja, diffus ist es. Vielleicht geht's auch einfach mal erstmal noch gar nicht so richtig um die Opfer. So, keine Ahnung. Einen müssen sie jetzt nehmen, um einfach ihre Auftritte zu haben, so, um die zu spielen. Ja, das, was mich an denen gerade interessiert, sind diese Videos, diese Tapes, die sind einfach irre gut gemacht. Das ist eine One-Man-Show von Bo Dallas, der das unfassbar gut macht, mich da immer auch an seinen verstorbenen Bruder erinnert, so in Sachen Qualität, wie man was rüberbringt, wie man Messages verpackt, wie man Schauspieler hat.
Zwei Rollen. Krass.
Zwei Rollen gleichzeitig so, das ist Wahnsinn, die sehr unterschiedlich sind. Ja. Also diese Videos haben mich, diese beiden, die gezeigt wurden, diese Tapes, die dann an Michael Cole gegeben werden, die haben mich beide wirklich sehr bei den Eiern gehabt. So, die haben mich gepackt. Das war krass. Als dann, Alter, als Onkel Howdy dann mal irgendwann einfach so kalt diese Frage raushaut, so nach Bray Wyatt. So, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Frage war. Irgendwas
wie,
mit.
Wie hast du dich gefühlt nach dem?
Genau, wie hast du dich gefühlt, als dein Bruder gestorben ist und dann so ganz, wie der das sagt, Alter, also Gänsehaut bekommen.
Ja.
Also das ist schon eine sehr tiefe, krasse Nummer, was da bei den Videos passiert. Das interessiert mich, das hat mich. Alles andere nicht. Also ich sagte ganz ehrlich, also ganz toll produziert und so, dieses Debüt gerade und so sensationell gemacht und sowas.
Ja.
Aber ist einfach nicht mein Shit.
Das also auch das Debütsegment sozusagen. Ja. Licht geht aus und ja, ich diese Kamerafahrt und
ich
so.
Ich finde das bemerkenswert, ich finde das krass und so. Aber das ist einfach nicht mein Wrestling.
Aha.
Das ist einfach nicht meine Wrestling-Show. Alles, was so ins wirklich super Obskure geht, Übernatürliche und sonst was, da ist die Grenze für mich so was, wo es noch richtig cool und okay ist, ist für mich so House of Black. Alles andere, so auch so Undertaker-Shit und sowas, ist nicht meins. So, das ist irgendwie, das bringt mich zu weit weg von dem, wie es gerne hätte, so. Ich bin da ein bisschen bodenständiger, was mein Wrestling angeht, glaube ich. Und das ist mir zu wild irgendwie, dass dann da überall Nebel rauskommt und so. Ja, weiß ich nicht. Also ich fand das bei The Fiend schon wirklich krass. So, ich war The Fiend gegenüber auch immer sehr kritisch. Mhm. Diese übernatürlichen Figuren und Dinge, die dann so passieren. Mir ist das zu viel. So, das ist mein Problem. Also ich finde das geil, dass sie das wagen irgendwo auch und so. Das ist mein Problem, wie gesagt, dass ich damit nicht so klarkomme. Aber ich suche mir dann meine Sachen da raus halt eben. Und das ist halt zum Beispiel jetzt eben diese Psychonummer von Bo Dallas, die mich interessiert. Mhm. Da bin ich total drin. Ja, weiß nicht, was macht es mit dir, diese übernatürlichen, krassen Segmente?
Ich sehe da noch gar nicht so viel Übernatürlichkeit, ehrlich gesagt. So, weil also bisher ist nichts passiert, was irgendwie nicht... Menschen einfach auch können. So.
Nebelmaschine aufbauen. So, hier, bisschen, Dexter, bau mal die Nebelmaschine da
bisschen,
auf.
Bisschen Licht anmachen und so. Also weißt du, was ich meine? Die haben noch, das ja. ist noch nicht so.
Eric, mach mal das blaue Licht da hinten. Ne?
Als hätte irgendwer was gemacht, was nicht jeder Wrestler, jede Wrestlerin halt erstmal könnte. So.
Ja.
Ist halt nur in Anführungsstrichen geil inszeniert. Aber es hat halt genau diese Fallhöhe. Ne? Geile Inszenierung ist halt nicht alles. Und das ist der Punkt. Für mich ist in der Person von Chad Gable und im Umgang damit auch so, wie mit über ihn gesprochen wurde, so, krass, in was für einem mentalen Zustand muss der sein, so, naja, also, ne, du siehst jede Woche, also, sagen wir mal, jede zweite Woche irgendwen besinnungslos geschlagen werden backstage, so. Das ist jetzt auch nicht krasser als irgendein anderer Arbeitstag bei WWE, außer dass das Licht aus war. Weißt du, was ich meine? So, also jetzt im Ernst, so. Es ist halt schon so.
Dieses Runterbrechen ist grandios gerade, ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es ist halt schon so. Es ist für mich gerade, wenn ich Bo Dallas ausklammere, bin ich voll bei dir. Es ist vor allem gerade Show und Inszenierung und auch ein bisschen irgendwie too gimmicky. Und ich wäre damit total cool. Ich hätte damit gar kein Problem, wenn es nicht gleichzeitig, wie gesagt, für mein Gefühl zu doll besprochen würde. Mir wird in der Show durch zum Beispiel halt die Kommentatoren oder durch Chad Gable jetzt und dieses Konfrontieren von Jey Uso zu viel interpretiert und reingelegt schon, zu wenig. Das entmystifiziert das halt ein Stück weit. Das erinnert mich zu doll daran, dass das irgendwie Menschen sind, die Motive haben könnten. Weißt du, das nimmt so ein bisschen den Wahnsinn aus der Nummer und macht sie auch ein bisschen, so doof das klingt, weniger glaubwürdig. Weil, wie gesagt, es entmystifiziert das Ganze halt so. Und wenn ich dem dann Bo Dallas gegenüberstelle, der für mich die viel interessantere Geschichte ist, nämlich die Frage nach Motiv und Motivation thematisiert, dann bin ich auch voll drin. Das ist genau mein Ding. Darauf habe ich Bock. Das finde ich interessant. Ich finde halt Charaktere interessant und nicht, so doof das klingt, aber deren Entrance und deren Inszenierung.
Das Bühnenbild.
Genau. Wenn beides zusammenpasst, geil, cool. Ja. Ne? Aber dieses Debüt und sorry für alle, die halt sich jetzt derbe über dieses Wyatt Six-Ding freuen, so, zeigt für mich halt auch wirklich die Fallhöhe von sowas. Du kannst eine überkrasse Inszenierung haben und du kannst es in der nächsten Woche halt damit kaputt machen, dass du den Dude wiederbringst und zu viel darüber redest, was da passiert sein könnte. Mhm. Weil in dem Moment, wo du halt einfach darüber redest, was da passiert sein könnte, nimmst du den Leuten diese natürliche Neugierde von, was ist da passiert? Was könnte passiert sein? Mhm. Diese Frage, die du dir selber stellst und legst ihn auf so ein Silbertablett. Ich finde nicht in dem Fall, dass das dem irgendwas hinzufügt, außer dass es dir ein bisschen was vorkaut, eine Spannung, die du haben sollst, die du aber vielleicht gar nicht fühlst, die vielleicht auch viel stärker wäre, wenn man nicht drüber reden würde und du dich die ganze Zeit fragst, wann tauchen sie wieder auf. So. Mhm. Also ich glaube, die ganze Storyline wäre stärker, wenn Chad Gable weg wäre, wenn keiner drüber reden würde, außer, oh mein Gott, was ist da passiert? Mhm. So. Und wenn man nur diese Tapes hätte. Das fände ich tatsächlich stärker. Ich finde, und dazu gehört halt auch, dass dann halt Nikki Cross, Sister Abigail, wie auch immer du willst, Abby the Witch, wahrscheinlicher als Sister Abigail, nehmen wir mal Abby the Witch, wenn alle die Charaktere aus dem Firefly Funhouse in Fleisch geworden sind, wovon jetzt mal auszugehen ist.
Gehe ich von aus, ja.
Ja, dann haben wir halt Abby the Witch auftauchend und Chad Gable weicht halt so einfach von ihr zurück, so Bro, das ist eine 1,60 große Frau, so, die auf dich zukriecht, so, und du bist gerade eine Woche später einfach wieder da und gewinnst einen Qualifikationsmatch gegen zwei Fleischberge sondergleichen, so. Was willst du mir erzählen? Du hast Angst vor ihr. Was soll denn passiert sein, so krass ist? Also, da passen für mich einfach Sachen irgendwie nicht zusammen, die so meine Immersion stören, weißt du? Mhm. So, und damit sag ich nicht mal, ich gehe nicht mal so weit wie du und sag, das ist nicht mehr mein Wrestling, sondern das ist einfach nicht gut erzählt an dem Punkt, so. So, und dann haben wir aber Bo Dallas und daran finde ich alles geil. Jedes Wort und wie viel Zeit jedes Wort und jeder Satz hat, auch um zu wirken in diesen Videopackages. Seine Mimik, ja. wie er sich über die Stirn wischt,
ja.
Wie Uncle Howdy die ganze Zeit grinst, an welchen Stellen dieser Loop geflippt wird, also welche Worte sich dadurch wiederholen, ja. Und so. Die ganze Symbolik, dass das augenscheinlich einfach die Ruine des Firefly Funhouses ist, in der sie sitzen, wo diese leuchtende Tür ist, die der Weg raus ist, durch den sie halt immer reinkommen in die Arena, wenn du so willst. Ja. Aber das Fenster ist nicht mehr da, was vorher mal da war. Und solche Sachen. Das ist mein Shit. Darauf habe ich Bock, ja. So mich zu fragen, wie viel von dieser Verpackung spiegelt gerade halt diesen Konflikt der Person Bo Dallas wieder? Weil die Fragen, die Uncle Howdy stellt, die sind, also ich meine, was hat der Tod deines Bruders mit dir gemacht, ist ja noch die harmloseste. Hinterher kommt er ja beim zweiten Tape noch mit, do you feel like you are exploiting his legacy? So, ja. Fühlst du dich, als würdest du sein Vermächtnis ausbeuten?
Ja, das ist mega krass.
Dicker, ja. Weißt du?
Ja. Was halt so nah an der Realität eigentlich ist, ne?
Ja, ja. Und die, ja. Ne?
Also nicht, dass es so ist, aber möglich. Es ist,
genau.
Die so. Gedanken wird sich Bo Dallas machen, ja.
Eben, ne? Ja. Und das finde ich halt das Geile, weil das ist für mich der Spirit von Bray Wyatt, so doof das klingt. Mhm. Diese unangenehmen Themen einfach komplett einfach auf den Tisch packen, ja. So. Und dann verarbeiten.
Mit dieser Kälte wirklich dann auch von, ja. Uncle Howdy, so, ne? Der das auch stark macht einfach.
Ja. Ja. Also das finde ich halt geil. Und ja. Wie die beiden dann am Ende die Rollen tauschen und zeigen, dass sie eins sind, als Bo Dallas dann auf einmal auf der anderen Seite sitzt und so. Dieser innere Konflikt, der dort nach außen inszeniert wird, das finde ich interessant. Das finde ich spannend. Das Wirken von sie ins Wrestling hinein. Nicht so sehr im Moment.
Ja.
Und ich habe das Bedenken, dass die anderen vier, in Klammern die anderen fünf, wenn die sechste Person nicht nur quasi der leider leer bleibende Platz von Bray Wyatt ist, der ja noch zu Lebzeiten Wyatt Six als Handle mindestens bei Twitter genutzt hat.
Ja, ja.
Wenn dann noch eine sechste Person dazukommt, ich habe halt wirklich das Bedenken, dass alle anderen halt einfach ja ein bisschen darin untergehen werden und die ganze Geschichte besser täte, wenn es einfach nur und es der ganzen Geschichte besser täte, wenn es einfach nur Bo Dallas, Uncle Howdy's Story wäre. Das ist ja. Im Moment so ein bisschen meine Befürchtung.
Ja, sind es, glaube ich, berechtigte Sorgen. Man darf ja auch nicht vergessen, das sind Undercarder, ne? Das sind einfach Jobber zum Teil auch, so, ne? Das ist halt ein NXT-Guy in, wie heißt der?
Joe Gacy,
Dexter Lumis hast du dabei, Eric Rowan ist zurückgekommen. Ja, Nikki Cross, genau, spielt Abby the Witch. Wen hast du noch?
Das war's. Bo Dallas.
Und dann noch Bo, ja.
Ja, sind fünf.
Ja, der sechste Platz bleibt frei. Also da kommt keiner mehr rein, da lege ich mich fest, glaube ich. Oder wirklich, Sister Abigail kommt noch, wenn, keine Ahnung, Alexa Bliss zurückkommt.
Genau, also ne, das ist die große Spekulation, Alexa Bliss, die sich im Moment komplett ausschweigt dazu.
Ja. Ja, aber das deckt sich ja dann. Also auch die Angst und der sorgenvolle Blick auf das, was dann wirklich irgendwie ins Wrestling-Geschehen so gespielt wird. Mhm. Auf der anderen Seite dann diese geile Scheiße, diese Psychokacke mit Bo Dallas, die halt wirklich saugut gemacht ist. Mhm. Okay, ja, müssen wir abwarten. Du hast dann da so ein geiles Match irgendwie in der Raw und dann im nächsten Moment kriecht halt Nikki Cross da so rum und gibt so ein Video da zu Michael Cole. Ich weiß nicht, ich kriege manchmal diese Transition einfach auch nicht hin, so im Kopf.
Das verstehe ich.
Das ist mir dann einfach zu viel.
Das verstehe ich, ja.
Ja.
Da muss halt, also gerade nach diesem ersten Segment hätte halt einer draufgelegt werden müssen. So. Ein Stück weit. Weißt du?
Dann, ja, die müssen halt leider kannst du danach nichts mehr drauflegen, ne, weil das schon so krass ist.
Die müssen diese Bedrohung sein. Die müssen halt Chaos stiften. Es reicht, also nach all dem, was wir gesehen haben, wo halt im Endeffekt Chad Gable nächste Woche wiedergekommen ist, sind sie ja gar nicht so die krasse Bedrohung.
Keine. Die haben die fucking Gorilla Position tot gemacht, ne?
Ja.
Also Bruce Prichard lag da rum und so. Ja. Also, das ist
alter
halt,
Mann.
Ja. Aber ich, wenn man sowas macht irgendwie, also, das kann, erstmal das, was du gerade zu Recht kritisiert hast, so, aber du kannst das auch nicht unkommentiert lassen, so, ne? Du musst dazu was sagen, weil es ist zu heftig, was da passiert ist eigentlich, so, ne? Ganze Backstage-Bereich wurde einfach leer gemacht. Wirklich offiziell, ich weiß gar nicht, ob man Triple H vielleicht gesehen hat, ob der da rumlag und so, müsste man gucken. Aber die haben da einfach wirklich etwas getan, was so noch nie jemand getan hat.
Ja.
Und dann nächste Woche ging es aber weiter. Hm. Also ich habe noch so auch Spaß nach dieser Raw vor zwei Wochen irgendwie bei X geschrieben, so, ja gut, das war es jetzt mit Raw, das war wohl die letzte Episode so, weil jetzt sind jetzt alle tot. So, es war halt wirklich einfach, es sah wirklich aus wie ein Mord. Man hat ja auch mit Blut gearbeitet und so eine Kopfwunde von Chad Gable und sowas. Deswegen will ich auch nochmal drauf eingehen, was du sagtest, so. Ich finde das auch völlig richtig. Dass es viel zu früh war, Chad Gable zurückzubringen, das kann man nicht machen. So, nach so einer Geschichte, so früh. Unverletzt. So, ne? Ein Pflaster hat er, glaube ich, gehabt.
Der hat ein Pflaster gehabt. Also so eine typische, so ein Stitch-Pflaster, als wäre das halt getackert worden, so, ne? Also, oder genäht.
Ja. Man, da Tony Khan ja mehr gemacht nach seinem gefressenen Piledriver und dann bei den, beim Draft. Ja. Ja, okay, aber müssen wir gucken. Also ich finde es trotzdem spannend und geil, weil es ist halt wirklich einfach was Interessantes. Und dieser Bray Wyatt-Faktor da, ne? Kann man halt auch nicht wegreden. Das ist halt einfach da.
Ja.
Und das, das gibt dem Ganzen schon irgendwie einen kleinen Vorteil, einen Vorschuss. Weil dieser Bray Wyatt-Faktor, die Leute wollen das geil finden, weil es eben auch natürlich auf der Legacy von Bray Wyatt fußt.
Es ist bestimmt in großen Teilen wirklich seine Legacy im Sinne von die Geschichte, die er hätte erzählen wollen, wenn ja nicht einfach das Leben beziehungsweise der Tod passiert wären. So, also ich meine, Bray Wyatt war ja vor seinem Comeback noch eine Weile raus, so bevor dann die Erkrankung dann auch kam zwischenzeitlich. So, und wie gesagt, er hat den Weg dafür schon bereitet. Na, man darf auch nicht vergessen, die ganze Geschichte so, also wenn du jetzt so Backtracking-mäßig mal guckst, wo das alles so begonnen hat, also zum Beispiel, wann hat Joe Gacy Schism geflippt so und ist selber durchgedreht? Wann war sein letztes NXT-Match? Das war ungefähr zeitgleich zu wann Dexter Lumis das letzte Mal gesehen wurde, zu wann Dexter Lumis Nikki Cross so ein Ding wurde, so irgendwie September oder sowas letzten Jahres, so größenordnungsmäßig. Das passt halt noch halbwegs zusammen, also das hätte früher losgehen sollen und musste dann geschoben werden eine ganze Weile. We don't know. Und ich finde halt genau das und wie Bo Dallas das aufgreift, macht es so spannend, nicht zu wissen, wie viel davon ist jetzt Bo Dallas, also wirklich das offensive Spiel damit, wie viel von dieser Geschichte ist jetzt Bo Dallas eigene Geschichte und wie viel ist es die Geschichte, die Bray Wyatt erzählen wollte, jetzt wo Bo Dallas der Einzige ist, der Bray Wyatts Geschichte erzählen kann, als sein Bruder und Hinterbliebener, gleichzeitig aber eben derjenige, der notgedrungen Teil der Geschichte schon war. Uncle Howdy war ja schon ein Ding in der letzten Inkarnation von Bray Wyatt. So.
Ja.
Und wenn dieser Uncle Howdy ihn halt zu seinen Gefühlen dazu fragt und er antwortet halt damit, dass er schon immer zu ihm aufgeblickt hat und I wanted to be him sagt und er jetzt genau das halt tut. Er füllt diese Rolle aus, die Bray Wyatt selbst nicht mehr ausfüllen kann, weil er nicht mehr lebt. Das, also wie, da wird es halt super spannend und da ist es halt echt interessant so. Und ich weiß halt nicht, ob die anderen vier Stand jetzt einfach genug dazu beizutragen haben, dass man sie dafür braucht. Ob es wirklich, wie gesagt, als Solo-Nummer nicht stärker wäre. So, man kann bestimmt bei allen diese Verbindungen knüpfen und sagen, das ist spannend, weil die alle ausgestoßen sind auf ihre Art. Ne, so Dexter Lumis in dieser The Way-Nummer. Joe Gacy mit Schism, okay, hat er selber gemacht, aber ist ja egal, das ist ihm irgendwie entwachsen, fühlte sich für ihn scheiße an, der hat auch so seinen Psychoknacks weg. Mhm. Nikki Cross hat sowieso schon sehr weird zuletzt agiert, als sie noch Karriere. Da war. Genau. Hatte direkte Berührungspunkte ja auch mit der Bray Wyatt-Geschichte gehabt über Alexa Bliss, ne, hat da noch versucht, sie davon wegzuziehen. Ja. So.
Und zwischendurch eine Superheldin.
Aber. Und Eric Rowan ist der einzige lebende Verbliebene der Original Bryant Family.
So. Ja.
Das ist schon irgendwie cool, aber ja, aber reicht es nur deshalb zu machen, weil es irgendwie cool ist. So. Und selbst wenn die damals handpicked von Bray Wyatt gewesen sein mögen, weil das also ne, sich schon so früh angedeutet hat, dass es in diese Richtung geht, ist es trotzdem cool, das jetzt so zu machen, einfach nur in Anführungsstrichen, weil es ein Testament ist, oder wäre es nicht doch die geilere Geschichte als Bo Dallas Solo-Nummer? Ich weiß es nicht. Ich bin da leider viel skeptischer, als ich gerne sein würde, weil auf Bo möchte ich mich eigentlich richtig doll einlassen. Das will ich schon.
Ja.
Weil von Bo Dallas halte ich viel. Ich bin Bo-Lieber.
Das gab's ja auch noch.
Yes!
Oh Gott, Alter. Ja. Heißt der wirklich Bo eigentlich?
Nee.
Taylor, Michael, Rotunda, okay. Bo.
Bray hieß ja auch nicht Windham.
Alter, Bo Leaf, ey, oh, mit fucking... Wie hieß er? Curtis Axel, ey.
Ja, Mann. B-Team.
B-Team, B-Team, go, 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 Alter. Mhm. Ja, okay. Bo Dallas ist auch erst 34, ey.
Also, ne, und Dings übrigens, also das ist natürlich voll mit geilen Anspielungen, ne? Also, dass Uncle Howdy nur den einen Handschuh von Bray Wyatt anhat, nämlich dem auf dem Hate draufsteht und nicht auf dem Heel draufsteht.
Super cool, ja.
So,
Eric Rowan hat den Bludgeon-Hammer.
Ja, Mann, dass er den Bludgeon-Hammer in der Hand hat. Ja. Und so. Das ist schon alles geil, so. Und dass die Charaktere aus dem Firefly Funhouse in Fleisch geworden sind, weil halt dieses Tor aufgebrochen und sie aus dieser Welt so rausgehen, so. Ey, da steckt total viel Potenzial drin, so. Wie gesagt, ich habe nur halt Schiss, dass man aus diesem Potenzial nicht genug macht, beziehungsweise dass das Potenzial, dass es halt mit Bray Wyatt gewesen wäre, einfach jetzt nicht ohne ihn einzulösen ist. Das ist meine größte Angst.
Ja, ja.
So.
Na klar. Ja, ja, dass die Inszenierung hammergeil ist, müssen wir nicht drüber reden. So, ne? Das ist schon wirklich seit Wochen mit Detailarbeit gemacht. Das ist wirklich fantastisch. Ne? Shoutouts Livo, wer da noch weiter in die Details gehen will. Yeah. Ja, also das ist schon, was da gemacht wurde. Puh. So. Ja. Oh Mann. Ja, krass. Okay. Müssen wir uns wirklich alle paar Wochen drüber unterhalten, was da passiert.
Ja.
So, ne? Weil das, genau, ob unsere Ängste bestätigt werden, ob es vielleicht richtig geil wird, wie wir uns das gerade gar nicht vorstellen können.
Klar.
Auch mit diesen anderen, was Joe Gacy dazu beitragen wird.
Ja.
So, weißt du, also vielleicht heftig.
Voll. Total.
Werden wir sehen.
Ja, kann mir das alles schon auch gut vorstellen. Let's see.
Ja, auf jeden Fall neues Stable. Du hast eben schon gesagt, Stable Era geht weiter. So, also es werden weiter Stables gebaut. So, jetzt ist hier ein komplett neues einfach so und Bloodline ist ja auch ein komplett neues.
Ja.
Ich weiß nicht, wollen wir da noch irgendwie ein bisschen mal noch was zu sagen, was wir eben nicht sagen konnten, weil wir sonst immer noch bei den Tipps wären.
Unbedingt.
Also das Wichtigste, was ich dazu gesagt habe und was ich heute nochmal wirklich sagen wollte, ist eben, dass es mir super gefällt, dass es halt eben wirklich dieses pure Heel-Stable ist. So, ne? Das mag ich schon sehr. Ja, will ich nicht wiederholen, habe ich eben. Jacob Fatu, Enforcer von Solo Sikoa, der wiederum selbst vor gefühlt 5 Minuten noch Enforcer war für Roman Reigns. Ey, Jacob Fatu ist aber echt nochmal eine andere Nummer, so, ne? Der kam jetzt einfach, du hast das, glaube ich, im letzten Podcast oder so, hast du mich darauf aufmerksam gemacht, dass der schon seit länger im Roster ist. Mhm. Also schon im Performance Center trainiert und so und offenbar auch deutlich Gewicht verloren hat da. Mhm. Und jetzt ballern die den bei so einer Smackdown da einfach rein und lassen den halt wirklich 3 Top-Faces wegknallen mit einem heftigen Sprung dann noch aufs Kommentatorenpult, wo kein geringerer als Cody fucking Rhodes liegt, so.
Ja. Yep.
Das ist eine große Verantwortung, die man da schon einem wirklich noch nie bei WWE gewesenen Typen zutraut. Eieiei, so, also er hat's bis jetzt erfüllt, oder? Also was macht dieser Jacob Fatu mit dir, wenn er so kommt?
Jacob Fatu is as close as we get to Umaga.
Ja. So. Danke. Ja.
Oh, wirklich, also das Gesicht und dieses Wilde und gleichzeitig ist er, also von den 3 Gefolgsleuten von Solo Sikoa ist er ja jetzt schon nach einem Satz einfach der charismatischste.
Tja.
Und das schließt Solo Sikoa selbst mit ein.
Natürlich.
So, aber hat gleichzeitig halt, wie gesagt, dieses krass wilde Behavior von seinem Onkel Umaga. Das ist schon echt crazy. Der erinnert mich sehr doll an ihn. So, und das meine ich maximal positiv. Das ist ein richtig krasses Debüt. Und für mich auch ehrlicherweise die krassere Nummer als Wyatt Six. Sag ich, wie es ist. Mhm. Aber gut, klar. Das hat auch eine größere Mission hier, das Ganze. Ne? Und das hat auch einfach ein bisschen mehr Zeit auch schon gehabt, darf man auch nicht vergessen. So, diese Inkarnation ist halt einfach die Post-WrestleMania-Smackdown-Episode oder hat mit der Post-WrestleMania-Smackdown-Episode begonnen. Da hatte Tama Tonga sein Debüt.
Ja.
So, Tongaloa hat nicht lange auf sich warten lassen, jetzt Jacob Fatu. Wir haben im Prinzip eine komplett neue Bloodline. So.
Komplett.
Und hier liegt für mein Dafürhalten auch die deutlich größere Aufmerksamkeit von WWE drauf, so, weil, das hast du ja auch schon richtig gesagt, ich glaube, du hast auch mal bei Twitter geschrieben, da stimme ich dir auch voll zu, die eine Aufgabe, die das halt hat, ist diese We Want Roman Chance noch lauter zu machen. Das ist ja wie ein Geschenk für WWE, wie schnell diese Chance kamen. So. Und wir haben vor WrestleMania noch darauf spekuliert, so, dass Roman als Face zurückzubringen, nachdem er den Titel verloren hat, ja, dass dieser Weg gut bereitet ist mit dieser Doku über ihn, die gemacht wurde vorher. Ja. Jetzt heute ist übrigens frei auf YouTube zugänglich auf dem Account von WWE eine einstündige Doku Behind the Curtains von WrestleMania XL jetzt,
ja,
rausgekommen, wo man Roman dann eben auch mal wieder ein bisschen labern sieht so und The Rock und diesen ganzen Build-up und so. Also das hier hat super viel mit der Legendenbildung Roman Reigns auch zu tun. Und gleichzeitig hat es halt einfach Paul Heyman, Alter. gehabt.
Aber er arbeitet weiter mit, aber ja.
Gehabt. Aber Paul Heyman ist halt einfach so ein riesiger, ey, er ist eigentlich das, was diese Geschichte gerade erzählt. Also an der Mimik und dem Verhalten von Paul Heyman und zuletzt auch wieder dem, was die Maskenbildnerinnen, also man könnte jetzt sagen, entweder ihm an Leid aufs Gesicht schminken oder ihm nicht rausschminken, wenn sie ihn ready machen.
Ja, boah, geh einfach durch, geht so, geh durch. Ja.
So. Da denke ich dann wieder an Paul Heyman, der meinte, er ist gar nicht so ein guter Schauspieler und er muss immer so methodmäßig sein. So. Ja. Vielleicht hat er auch einfach zwei Nächte bewusst nicht geschlafen, um so auszusehen, ja, man weiß es nicht.
Ja.
Nee, aber das ist natürlich krass, ne? Du hast halt wirklich, also ich, den vielleicht besten Geschichtenerzähler der Wrestling-Geschichte so, halt da, der das Ganze mitträgt so und dafür halt auch einfach mal mit 58 Jahren und Hall of Fame-Ring am Finger nochmal ein paar Moves einsteckt, ohne jemals eine Wrestling-Karriere gehabt zu haben. So.
Ja,
also einfach ein fucking Shield-Bomb.
Stark übergewichtig auch, also
ja,
hör auf, kannst du eigentlich nicht machen.
So, also das Ding ist crazy. Ich mag das wirklich richtig doll gerne und ich finde die ganzen Kleinigkeiten hier so krass. Also du hast schon gesagt, die sollen nicht cool sein. Ja, sollen sie nicht.
Nee,
also ein Typ im Ledermantel, ne, der sich halt so Motorradhand, nee, wie heißt es denn so, diese pilotenmäßigen Handschuhe halt mit diesen Löchern, keine Ahnung, ja, Bikerhandschuhe, was auch immer. Das halt diese Lederhandschuhe anzieht, aber darunter halt so ein komisches samtig weiches Hemd anhat. Der kann sich halt einfach auch nicht entscheiden, ob er gerade so geschäftsmannmäßig Mafiose sein will oder Straßenschläger. Und genau das, so dieses kleine bisschen Restuncoolness ist so wichtig. So, aber auch die großen Gesten stimmen hier, ne? Also du hast halt hands down Tage nach dem Tod von Roman Reigns' Vater kommt Solo Sikoa raus und sagt halt, ich bin jetzt der Tribal Chief. Du nimmst halt die Real-Life-Stunde großer Trauer von Roman Reigns und wirkst ihm noch einen hinterher.
Das ist bitter gewesen, ja. Das Publikum auch so, krass reagiert.
Das ist schon heavy, ja, so es genau zu dem Zeitpunkt zu machen, inklusive der Ula Fala, so,
ja,
die ihm halt Seeker, sein Vater, hat Roman Reigns die um den Hals gelegt.
So, stimmt.
Du zeigst in der gleichen Show noch die Bilder davon. So.
Ja.
Und die lässt sich dann halt, Solo Sikoa möchte sich die von Paul Heyman, der halt der Wise Man von diesem Roman Reigns war, um den Hals legen lassen. Es ist so krass, es ist so assi, aber es ist halt auch so krass, weil es halt einfach Familie ist, so, ne? Die können das halt bringen, so.
Die können es bringen, genau, ja.
Und dann ist es halt ausgerechnet die Shield Bomb, so, der, einer der Karrieremomente von Roman Reigns, so wen er alles mit der Shield Bomb durch diesen Tisch genagelt hat, so mit dem Paul Heyman gerichtet wird. Das sind so geile Bezüge zu Roman. Ja. Das macht es noch viel leichter, in diesen Details die Fanliebe für Roman weiter zu entfachen, so weil du an all diese krassen Momente, die er dir gegeben hat, halt erinnert wirst durch dieses Spucken da drauf von der neuen Bloodline. Ich lieb das. Das ist mein Wrestling. Das sind meine Zwischentöne, wie ich sie haben will. So Dinge, die du nicht siehst, wenn du es nicht weißt, die aber das, was gezeigt wird, kein bisschen schwächer machen. Die einfach für diejenigen sind, die es wissen, die du nicht kommentieren musst, die du so stehen lassen kannst, die du eine Woche später, zwei Wochen später halt meinetwegen thematisierst, aber in dem Moment erstmal einfach stehen lässt. Das ist großes Geschichten erzählen hier. Das ist so fucked up. I love it, wirklich.
Trifft es auch, ja. Ja, das sind halt wirklich einfach, also die werden ja auch, also ich gehe mit allem mit, was du sagst. Ganz schön gesprochen. Ich finde diesen Aspekt auch noch so geil, den Heyman auch wirklich vorangetrieben hat vor der Kamera, dass das halt irgendwie alles kriminelle Wichser sind. Mhm. Also Jacob Fatu saß halt wirklich einfach zeitlang im Knast und so. Also das ist halt auch alles, die anderen beiden glaube ich nicht, aber die werden halt dargestellt als wirklich unkontrollierbare Bestien so. Mhm. Decken das teilweise auch ab mit dem, was sie tun und so. Das ist schon wirklich eine Form von Brutalität so, die man da jetzt hat und Gefahr, die es jetzt auch lange nicht gab, so in dieser Form irgendwie. Ja. Und das spricht generell für eine gewachsene Härte bei WWE. Auch, ne, dass man den Bluteinsatz seit ein paar Wochen wieder macht und so, auch die Wyatt Six und sowas. Das war halt auch einfach sehr brutal, was man, wie die debütiert sind. Mhm. Und ja, jetzt, also diesen Typen von Bloodline, den traut man alles zu. So, die könnten alles machen, wenn die wirklich einen 58-jährigen Heyman durch den Tisch ficken. So, also das könnten die auch mit Adam Pearce machen, mit Triple H. Kannst du alles mitmachen. Michael Cole ist auch nicht mehr sicher. So, ist schon eine Ansage jetzt, die zu haben. Und das macht Spaß. Das finde ich gut. Also ich mag Chaos-Elemente in meinem sonst so sehr systemischen, gepflegten WWE-Kosmos.
Mhm. Ja. Schön gesagt. Ich finde der Sache auch sehr zuträglich, dass das drei Dudes sind, die sie halt reingeholt haben. Also, dass Solo Sikoa wirklich... Ich meine, okay, die sind alle drei älter als er, ne?
Ja, deutlich.
Mitunter auch deutlich, ja. aber dass es alles drei Leute sind, die halt keine großartige WWE-Historie hatten.
So, Tangaloa war mal.
Tangaloa, ja, aber wirklich Jobber-Spot.
Ja.
So, die haben alle keine Historie, keine Beziehung zu niemandem. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Es ist nicht so, dass man sich denken muss, so, ah ja, hier gibt's eine Backstory, sondern nee, die scheißen einfach auf alle.
Komplett.
Und es kann denen auch scheißegal sein, so. Niemand hat irgendeine Meinung zu denen zu haben, außer Angst.
Genau.
Das ist crazy.
Guck dir das genau das, was du gerade beschrieben hast, steht in dem Gesicht von Tama Tonga so schön geschrieben.
Ja.
Dem ist alles egal. Der guckt auch meistens einfach nur nach vorne so. Immer, ne? Dem ist alles scheißegal. Ist doch kackegal, ob das Randy Orton ist. So, wer ist Randy Orton, Mann? So, wenn wir den jetzt hier wegficken, so, dann machen wir das halt. Und zwar so richtig. Ja, also, und genau. Und so ein Jacob Fatu ist ja der also ist ja, ich dachte halt, Tama Tonga ist der wildeste so in dem Stable, aber dann kommt halt Jacob Fatu rein und ist halt, was soll das, ne? Also, gucken dir an.
Ja.
Diese Mimik und so, das Umaga-eske, krank, Alter. Umaga war der Onkel, ja.
Ja.
Achso, das ist der Cousin, sehe ich auch gerade von den ganzen allen, ja.
Ja.
Also von Jay, Jimmy und Reigns.
Yep.
Und Solo, Alter. Ja, also da ist noch viel zu erwarten, deswegen, wie gesagt, die müssen das hier auch gewinnen bei Money in the Bank jetzt. Ey, und dann, wo geht's denn hin mit denen? Also was machen die denn so? Was machen die bis Mania? Sag mir das.
Ich glaube, die stiften halt einfach Chaos bei SmackDown. Also aber halt wirklich einfach random, mehr oder weniger.
Machen Nigger All das. Nicholas Aldis machen sie das Leben schwer einfach.
Also ich meine, die Art, wie sie das inszenieren gerade, ist ja auch schon crazy, ne? Also du hast halt einfach NYPD dafür rausgeholt. So, ja,
stimmt. Ne?
Die wurden ja wirklich vom Polizei einfach weggeknastet, so ungefähr. Und du hast halt einfach Cody Rhodes, also wirklich Cody, Saubermann Rhodes, okay, der so doll auch nicht ist, aber du weißt, was ich meine, so der gleißende Paladin.
Ja.
Randy Orton und Kevin Owens, drei Top-Faces, hast du dann einfach zu so Autoritätsaufbegehrern gemacht, weil die halt die Securities weggeflankt haben in ihrer Wut gegenüber The Bloodline. So. Ja. Also das ist schon auch ein bisschen geil, dass man halt mit dieser Security-Nummer richtig doll reingeht und auch zeigt, so, die emotionalisieren auch unsere Top-Guys, die eigentlich mit allen Wassern gewaschen sein müssen, so ungefähr, dass die auch mal über die Stränge schlagen. Das ist das Wichtige. Auch, dass die Reaktion auch stark ist. Es ist leider der knallharte Konterpart zu eben Chad Gable und wie der da halt rumläuft und mit den White Six umgeht.
Ja, da passiert so halt noch was. Genau, das emotionalisiert Leute, da passiert auf mehreren Ebenen noch etwas.
Ja, so und das, all das mir gleichzeitig suggeriert, dass das außerhalb der Regeln ist, mit denen WWE spielen will, also Kayfabe gesprochen, dass Nick Aldis nichts davon gutheißen kann und es zu unterbinden versucht, macht es halt nur noch gefährlicher. Mhm. Weil denen ist halt alles scheißegal, außer sich einen Namen machen.
Ja.
So.
Ja.
Und das ist halt, also super stumpf, aber mehr sollen sie auch nicht sein, außer wirklich super stumpf. So. Und irgendwann kommt halt die große Heldengeschichte der Original-Bloodline, die dann zurückkommt und ey, vielleicht in ein paar Jahren für uns ganz oben zu nennen ist bei den auf der Liste der legendärsten Stables der Wrestling-Geschichte, weil ich meine, die ja. Wrestling-Familie schlechthin sind die Anoa'is schon längst.
Mhm.
So, wenn du dir allein mal anguckst, was die einfach so an Stars in dieses Roster gebracht haben. So.
Ja.
Das ist schon eine wirklich, wirklich bemerkenswerte und krasse Nummer. Da kann alles passieren.
Ja.
Und das ist halt das Geile daran. Und nichts davon muss halt irgendwas. Es gibt keine Erwartungen daran. Weißt du, was ich meine? Die Wyatt Six, da dran gibt's eine Menge Erwartungen, aber du hast ja so ein reines Heel-Stable, das eigentlich nur in Anführungsstrichen gehasst werden soll. So.
Die Erwartung, die ich daran habe, also ich habe da schon die Erwartung eben, dass, und WWE hat die auch, dass dieses pure Heel-Stable halt gehasst wird und halt aber dann auch eben Roman Reigns und wahrscheinlich die Usos wirklich als Top-Faces dann wieder zurückbringt. So,
ja,
ne?
Ja, klar.
Also das ist schon die Erwartung, so dass das darf nicht schief gehen. So,
ja.
Ne? Roman Reigns Comeback muss ballern. So, ne?
Ja,
das
ja.
muss, und das müssen diese Jungs halt hier in seiner Abwesenheit halt erledigen. So, das ist die Erwartung, aber ey. Also guck dir an, du hast eben gesagt, wie schnell diese We Want Roman Chance kommen und sowas, ne? Und wenn die weiter bösartige Motherfucker sind hier, dann wird das auch noch weiter so gehen. Ich weiß nicht, wann Reigns kommt. Ab SummerSlam ist für mich alles möglich.
Ab SummerSlam ist für mich auch alles möglich.
Ja. Ja.
Jetzt mit dem Tod seines Vaters sicherlich nicht so eilig.
Nee, so. Bei Money in the Bank wird nichts passieren.
Ja, aber selbst SummerSlam ist vielleicht auch früh.
Ja.
We'll see. Das kommt halt ein bisschen drauf an, was du mit denen machen kannst. Ne? Und das ist halt das Ding. Wir wissen es halt nicht. Du kannst mit denen alles und nichts tun.
Mhm.
Und genau das macht es aber interessant. Es fühlt sich nicht so an wie, ah, jetzt müssen die aber liefern nächste Woche. So. Und das
Stimmt.
Gefühl habe ich halt bei vielen anderen Stories mit ähnlichen Aufbauten dann halt schon. Und dazu, wie gesagt, zählt die Wyatt Six Nummer, ist auf jeden Fall im Stadium. Die müssen jetzt jede Woche liefern, so,
ja.
um relevant zu bleiben. Hier, also, ne, das reicht ja völlig, wenn die repetitiverweise immer irgendwen ausnocken, so. Das langt.
Das stimmt.
So, für einen gewissen Moment. Die dürfen nicht zu beliebt werden, so. Jacob Fatu darf nicht zu sehr, zu cool werden bei der ganzen Nummer.
Der darf, ja, das ist gefährlich. Der läuft Gefahr, eine Sensation zu werden, mhm. jetzt schon.
Ja.
Das ist gefährlich.
Mhm. Aber solange, der halt rumgepeitscht wird von Solo, ist es auch völlig okay. Und ich mag halt tatsächlich, dass Solo auf diese Willkür- und Machtspielchen-Nummer noch mal deutlich einen draufkickt gegenüber dem auch schon unangenehmen Roman Reigns.
Mhm.
Aber halt auf stumpf. Das mag ich halt schon sehr gerne, weil wenn du dich an das Debüt von Jacob Fatu erinnerst, die beiden Tonga-Dudes, die wussten da nichts von. Die haben
ja,
super
stimmt,
überrascht geguckt.
Stimmt.
Niemand wusste was von Jacob Fatu. Das war halt ein Ass
ja.
im Ärmel. Das hat Solo Sikoa alleine
ja.
gezogen. Und das ist halt der Unterschied. Es werden ja schon
stimmt.
Fragen laut jetzt, so, ne? Wer könnte der nächste Wiseman von Solo Sikoa werden? Ich glaube, Solo Sikoa denkt, er braucht keinen Wiseman.
Mhm.
Er ist derjenige, der die Fäden zusammenhält. Er ist vom Enforcer zum wahren Tribal Chief geworden,
ja.
der sich die Hände im Zweifelsfall nicht selbst schmutzig machen muss und wenn, dann nur die Handschuhe.
Ja.
So, ich glaube, der duldet das gar nicht, dass jemand ihn berät oder sowas. Der will
ja,
einfach freidrehen. Das braucht das auch nicht kompliziert. Man macht einfach Leute kaputt.
Ja, voll. Ja, ist eine gute Beobachtung, total. Dass die Tonga-Dudes, das der Tag dem Namen auch, wenn die auftreten, die Tonga-Dudes haben halt dann auch noch in dieser Verwirrung darüber, dass Jacob Fatu da jetzt rumläuft, natürlich auch noch Angst suggeriert vor diesem Jacob Fatu, weil das war denen auch nicht geheuer, weil der zu krass ist. Ja. So, ne, was auch nochmal was gemacht hat, wenn so ein Tangaloa dann da einfach so guckt, so, oh fuck, okay, ich heb mal meinen Arm langsam so. Ja. Hat auch nochmal was gemacht. Also da ist schon, wie bei der alten Bloodline-Geschichte, weil eben auch so Leute wie Paul Heyman da dran mitschreiben und machen, da ist schon alles durchdacht. Also jede Mimik und so, das geht schon wieder in diese Richtung, dass das durchdacht ist.
Ja.
Und ich mag es auch schon wieder so sehr, so dass viele Leute das nicht mögen.
Ja.
Weil genau das ist das, was es sein soll. Ja. Leute sollen das hassen. Ja. Übrigens der Vater von Jacob Fatu, Sam Fatu, um da einfach noch mehr Verwirrung ins Polynesische reinzubringen, wurde einfach The Tonga Kid genannt und lief auch unter Tama auf.
Ja.
Also diese komischen Namensverirrungen da zwischen polynesischen Staaten. Wild. Ja. Ganz wichtig auch, die Zukunft von The Bloodline ist jetzt auch mit dem Beitun von Joseph Fatu natürlich mehr als gesichert. Jacob Fatu hat 7 Kinder.
Ja.
Und auch die anderen Jungs, also Jimmy hat auch mehrere, die haben insgesamt alle irgendwie, keine Ahnung, 30 Kinder oder so, die da jetzt gerade so rumlaufen. Das heißt, es wird immer weitergehen.
Zur Verwirrung mit dem Namen Dings Tonga Kid und so Namen, Haku lief auch mal unter Tamatonga, by the way.
Wow. Ja, immerhin Tongolese.
Stimmt. WWE schreibt Tongaloa inzwischen auch Tongaloa und nicht mehr Tanga wie sein vorheriger Ringname.
Oder die beliebte Unterwäsche.
Exakt. Die beliebte Unterwäsche. Ich sehe auch so die Briefkastenfirma von The Bloodline, weißt du, über die halt so ihre Geldwäsche machen. Die ist einfach Tonga und Tonga Enforcement Agency oder so. Das ist so eine Agentur, so ein Einraumbüro.
Ja, voll. Paul Heyman sitzt da noch so.
Genau, einfach so Tonga und Tonga.
Ja. Paul Heyman degradiert, muss jetzt da sitzen, irgendwo, weiß ich nicht, wo man sowas macht, auf den Malediven oder so. Sitzt da dann jetzt so, muss noch ein bisschen Gelder schieben.
Ja.
Heftig. So, ja, schön, toll.
Roman, he's not coming back, sagte Solo ja auch schon vor einer Weile.
Ja, der wird schon zurückkommen bald.
Der wird schon zurückkommen, genau. Aber dann eben nicht als dieser Tribal Chief. Und ey, eine Sache, die ich noch sagen will, die ich super interessant finde an der Nummer ist, was passiert eigentlich mit The Rock? So, weil ich meine, du hast jetzt 4, ne? Du hast halt Solo Sikoa, Jacob Fatu und Tonga und Tonga. Ist hiermit verbrieft, dass wir die unter Tonga und Tonga laufen lassen. Also ich zumindest.
Tonga und Tonga Security.
Und du hast auf der anderen Seite ziemlich sicher Roman Reigns und die Uso-Zwillinge.
Ja.
Und wenn du es Family keepen willst, also klar, wir haben schon darüber gesprochen, Sami Zayn wäre natürlich irgendwie geil mit Blick auf die Legacy so, als der verlorene Us, Honorary Us.
Ja,
Honorary aber, Us. Also pack The Rock da rein und du hast halt eine richtig krasse Familiengeschichte hier drin. Ne?
Du musst eigentlich The Rock nehmen, einfach auch um Ziehkraft natürlich auch zu haben. The Rock muss man immer nehmen, Punkt.
Wenn man kann, vor allem wenn man als The Rock im Board sitzt und das entscheiden kann.
Genau, muss auch nicht viel machen, mein Gott. Also vor den Kameras dann. Sami Zayn, die Erzählung wäre zu aufwendig, das zu erklären, warum er dann da wieder zurückgeht, so zu Reigns. Also keine Ahnung, das wäre ein bisschen zu aufwendig, glaube ich.
Oder man will halt einfach sagen, im Zweifelsfall ist das Herz wichtiger als das Blut. So, ne? Wenn du so willst. Das könnte man schon sich überlegen. Aber ey, das ist jetzt sind ungelegte samoanische Eier. Da gucken wir mal.
Samoanische Eier. Immer hart gekocht. Maximal.
Apropos Eier. Einer meiner Lieblingsmomente war, dass die Verbindung zwischen Dominic Mysterio und Liv Morgan nimmt langsam auch mystische Züge an. Weil immer dann, wenn Liv Schmerzen erleidet, muss auch Dominic offensichtlich Schmerzen erleiden. Weißt du, als sie so runtergezogen wurde vom Apron von Selina, genau dadurch hat Liv Morgan halt so das Ringseil, auf dem gerade Dominic stand, in Wallung gebracht und er fiel halt mit den Eiern auf die Ringecke. Weißt du, immer wenn Liv Schmerzen hat, tut es ihm in den Eiern weh, finde ich total das schöne Narrativ.
Ja.
Naja. Gut, das nur so am Rande noch.
Ich bin froh, dass es wieder einen richtigen Sexual Heel gibt. Gab's lange nicht.
Ich finde Liv Morgan in dieser Rolle wahnsinnig unterhaltsam. Mir macht das richtig Spaß.
Ist sie. Und wir haben ja gerade eben noch diese Revenge-Tour wirklich ausklamüsert, wie man das noch weiterziehen könnte. Vielleicht machen sie das. Das ist ja dann auch wirklich mit Hirnschmalz und Titten.
Ja.
Ja.
Definitiv. Und ey, also wer Liv jetzt irgendwie übertriebene Sexualisierung vorwirft, der hat sich einfach Rhea Ripley nicht angeguckt die Monate davor. Liv Morgan ist zurückhaltend im Vergleich zu Rhea Ripley.
Was vor allem Gestik angeht und Körpersprache und so, ja.
Ja, ja. Definitiv.
Ja, stimmt. Gott, ja. Schön.
Ja.
Ja gut, mein Lieber, wir haben 2 Stunden gleich voll.
Reicht, ne?
Haben wir, glaube ich, jetzt sogar, ja. Ja, Money in the Bank findet Sonntag statt.
Samstag. Also gut, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und ja, es ist halt bei uns Sonntag super früh morgens, wenn du so machen willst. Ja, okay.
Guck mal, ich muss gar nichts mehr sagen. Ja, also, findet am Wochenende statt.
Genau.
Viel Spaß dabei, das wird schön, glaube ich.
Sonntag am Free TV bei ProSieben Max.
Das ist echt beeindruckend.
Das ist crazy.
Ich guck mal gerade, wo die ballern. Das ist in Toronto. Ach ja, Toronto war das, genau.
Ja.
Okay. Toronto, gibt's da, passiert da irgendwas mit?
Nee. Naja, Sami Zayn könnte genau deswegen vielleicht prädestiniert für Sieg oder Niederlage sein vor kanadisch-heimischem Publikum.
Spricht dann eher ein bisschen für meinen Tipp. Ich habe ja Zayn getippt, du hast Breaker. Ja. Ah, müssen wir mal gucken. Ja. Ja. Macht natürlich noch ein bisschen was, wenn Kevin Owens gepinnt wird von Bloodline. Noch mehr Heat. Yes. Heel Heat.
Guter Punkt, stimmt.
Geil.
Ist auch der Kandidat in dem Match.
Ja.
Eigentlich. Ja.
Okay. Gut. Ja, viel Spaß. Review machen wir.
Ja.
Ich glaube, haben wir schon ein Datum gemacht und so?
Nee. Ja.
Kriegen wir hin.
Ja.
Und
Q&A machen wir auch dann bald.
Genau. Q&A. Denkt schon mal Fragen aus.
Genau. Schreibt euch Notizen auf.
Haut sie erst
raus. Die Stipulation, dass wir nur eine Frage pro Person nehmen, droppen wir hiermit, damit ihr wieder mehr kreative Fragen stellt. Mhm. Wir belohnen jetzt einfach die besten Fragen. So.
So. Ja, und wer Bock hat, uns noch ein bisschen zu supporten, immer gerne ein paar Bewertungen her.
Ja.
Bei einschlägigen Podcast-Portalen oder wo ihr das hier so hört. Ja.
Ja. Yeah.
Schön. Schön, dass es euch gibt da draußen. Bald 6 Jahre lang.
Crazy.
Also euch gibt's wahrscheinlich länger als 6 Jahre. Ich hoffe, uns hören keine 6-Jährigen zu. Aber uns. Ihr wisst schon, was ich meine.
Das hoffe ich auch inständig.
Ja.
Wir sind nicht PG.
Ey Mann, wir sind nicht PG.
Ey, Triple H hat angekündigt, dass Raw bei Netflix unzensiert laufen wird. Das ist mehr oder weniger ein Lippenbekenntnis zum Ende der PG-Ära.
Ist es. Hat er echt? Hat er gemacht?
Hat er gemacht.
Das ist ein Lippenbekenntnis, ja. Ja.
Geil. Apropos Lippenbekenntnis. Gunther?
Gunther, was geht?
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.